Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Es ist auch immer so eine super schwere Dose. Es ist eigentlich wie eine Dose von so Gerichten, also so dickes
Alu. Ja, ja, genau. So. Es ist viel zu dick und ja. Das ist halt cool designed und danach hat man ganz viel Alumüll gemacht. Aber schmeckt halt geil. Und irgendwann in 150 Jahren hören Leute zufällig diese Folge und sind so, und das war der Grund, warum alles zugrunde ging, weil die Menschen so ignorant waren. Aber schmeckt halt geil.
Wenn dann so die großen Alu-Kriege ausgebrochen
ja,
sind.
Ja, genau.
1, 2, 3, 4. Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer der Nils-Bokelberg-Erfahrung, herzlich willkommen. In der heutigen Folge meines Traumpodcasts, in dem ich irgendwie mich nur mit Menschen unterhalte, die ich interessant, spannend und oder cool finde, habe ich einen Gast, der auch wirklich in der allerersten Gästeliste, die wir geschrieben haben, sofort mit drauf stand. Und ich freue mich, dass er heute da ist und ich endlich mal ein bisschen meine Rap-Knowledge upsteppen kann oder mal gucken kann, wie gut ich überhaupt noch mithalten kann bei diesem Thema. Und ich finde, er ist einer der wichtigsten, einer der besten deutschen Rapper, die es im Moment gibt. Und über all diese Dinge und viel mehr werden wir heute reden. Herzlich willkommen, Fat Tony.
Hallo.
Hallo.
Danke für die schöne Begrüßung.
Ja, sehr gerne.
So was habe ich lange nicht mehr gehört. Sondern direkt so, oh, Dankeschön.
Ja, cool, dass du da bist. Erstmal so zum Wohlfühlfaktor bei der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Wir wollen ja immer, dass die Leute sich wie zu Hause fühlen und fragen dann deswegen immer so bei den Einladungen nach, welche Snacks erwünscht sind und welche Getränke und so. Und bei dir gab es da ein bisschen hin und her. Wir haben dann versucht, alles zu erfüllen. Ja. Weil erst hieß es, ich glaube, von Seiten des Managements, ja, Cremant und Mannerschnitten, dann ist der Mann glücklich.
Oh mein Gott, wie das klingt, auch von Seiten des Managements, Cremant, bring dem Mann Cremant. Ich habe mich schon gewundert, warum da eine Flasche Cremant steht, aber ich habe mich auch gefreut.
Ja, du magst gerne Cremant.
Ja, wir haben uns das auf Tour irgendwann so angewöhnt. Das ist irgendwie so ein Ding, auch so in meiner Clique, ich weiß auch nicht, das hat sich dann irgendwann, wurde so ein Ding und dann kann man, also das klingt jetzt wieder, ich steig direkt ein als der super Snob, aber dann ist halt normaler Sekt auch irgendwann nicht mehr so geil. So.
Ja, ja.
Das ist halt einfach so, ne?
Aber Sekt ist auch gar nicht so geil.
Sekt ist halt gar nicht geil und Cremant ist ja eigentlich quasi der Champagner des mittelgroßen Mannes sozusagen und das mittelkleinen so in der Mitte. Und das ist schon geil. Das ist halt geil. Ja. Und ich habe auch echt lange keinen mehr getrunken, weil Tour gibt's ja auch nicht mehr.
Na, ich habe auch schon ein paar Mal in meinem Leben Champagner getrunken und ich finde Champagner auch oft nicht so geil, weil der schmeckt oft einfach so Metallen, finde ich. Das ist ein völlig sinnloser Geschmack.
So, ist das so? Ich habe ehrlich gesagt, meistens nur so Champagner, den billigsten Champagner genommen, für 13 Euro gibt es den manchmal.
Bei Aldi oder so.
Ja, genau. Ja. Ich wollte es nicht sagen. bei Aldi und Lidl und den anderen Discountern und dachte dann auch immer so, naja, so Cremant, aber ich würde sagen, Cremant ist auf Augenhöhe.
Aber da hat sich ja bei diesem Aldi-Champagner, ich weiß noch, ich kann mich noch genau erinnern, als sie den neuen Sortiment genommen haben, das muss irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das war, in den 90ern oder in den Nullern oder so, dass es überhaupt mal Champagner bei Aldi gab. Und dann weiß ich, dann wurde das so ein Snobism-Movement, dass so Leute, die so voll Geld haben, mit ihrem Mercedes zu Aldi gefahren sind, gesagt haben, der Champagner ist auch echt gut, den man da kriegt. So dieses so ein entschuldigendes, ja, auch billiges kann gut sein und so.
Ja, da bin ich tatsächlich zu jung für, muss ich direkt gestehen. Ja. Also ich bin, seitdem ich zuerst mal Champagner, ich habe einmal auch anderen Champagner getrunken. Ich war tatsächlich mal im KDW und habe mir da Champagner gekauft, weil ich dachte, wenn ich schon mal da bin, muss ich auch da den billigsten Champagner kaufen.
Das ist aber geil. Da treffe ich mich oft mit einer Freundin, wenn wir zusammen spazieren gehen, treffen wir uns im KDW an der Champagnerbar und trinken Champagner
für den Simon Dane. Also das war tatsächlich mein Geburtstag letztes Jahr, weil da war auch schon Lockdown. Natürlich. Letztes Jahr war ja auch schon, naja, egal. Und da ging gar nichts und da war alles irgendwie zu, man durfte auch keine Leute wirklich treffen, aber shoppen ging halt voll. Und dann hat meine Freundin gesagt, komm, wir gehen ins KDW. Und ich wäre erst skeptisch und dann war es die beste Idee, es war der beste Tag und ich habe direkt sehr viel Champagner getrunken.
Ja, und direkt Gucci, Rolex, alles irgendwie dir schenken lassen zum Geburtstag natürlich.
Ich habe so geile Fotos mit KDW-Shoppingbags gemacht, da drin waren halt nur so Lebensmittel, so Brot und so teures Brot. Das, für das hat es noch gereicht. Ja.
auf jeden Fall wollen wir natürlich diese Wünsche erfüllen, haben dann hier Cremant hingestellt und Mannerschnitten. Und dann voll hieß geil. Es aber, nee, du hättest eigentlich lieber Karamellpopcorn und so. Fountain of Youth Kokoswasser.
Oh Gott, ja, ich habe halt erst spät geantwortet, weil ich bin bei sowas auch mal zu lange am Überlegen. Und
das ist ja, ich finde das gar nicht, ich finde es auch gar nicht, ich finde es auch
gar nicht. Beides ist ja genial, Zuckerschock.
Ich finde es auch nicht etepetetisch oder so, weil ich finde auch Fountain of Youth Kokoswasser mega lecker, von allen Kokoswassern, die es so gibt.
Also das ist ja krass, dann bist du auch ein Kokoswasser-Konnoisseur offensichtlich, weil das Ding ist nämlich, ich dachte mal, ich mag Kokoswasser und da gibt es so krasse Unterschiede und manchmal schmeckt es einfach ekelhaft.
Boah,
wir hatten das auch lange auf Tour auf dem Rider stehen und dann manchmal ist es so, boah, das kann man nicht trinken, es schmeckt.
Ja. Ganz schlimm ist Kokoswasser, es gibt manchmal so Kokoswasser aus so Tetrapacks.
Ja,
das meistens. Schmeckt oft, das schmeckt oft super Horror.
Genau, und das meistens ist ja aus dem Tetrapack, die allermeisten. Und dieses Fountain of Youth geht ja eigentlich auch gar nicht, weil es ja Dose.
Ja.
Ich glaube, es ist nicht mehr Pfand, oder?
Komischerweise.
Und es ist so, also, warum
ist
eigentlich?
Es ist auch immer so eine super schwere Dose. Also es ist eigentlich wie eine Dose von so Gerichten, also so dickes
Alu. Ja, ja, genau. So. Es ist viel zu dick und es ist halt cool designt und danach hat man ganz viel Alu-Müll gemacht. Aber schmeckt halt geil. Und irgendwann in 150 Jahren hören Leute zufällig diese Folge und sind so, und das war der Grund, warum alles zugrunde ging, weil die Menschen so ignorant waren. Aber schmeckt halt geil.
Wenn dann so die großen Alu-Kriege ausgebrochen sind.
Ja, genau.
Auf jeden Fall hat Wenzel, der heute unser Producer ist, ist sehr verzweifelt und hat gesagt, Wenzel, in wie vielen Läden warst du, um Fountain of Youth zu kriegen? Fünf. Wenzel war in fünf Läden, hat nirgendwo Fountain of Youth für dich bekommen.
Ich fühle mich so schlecht, aber auch ein bisschen, auch ein bisschen gut. Endlich mal wieder sich was wünschen dürfen.
Ja, das stimmt. Und auch nur die Hälfte bekommen.
Das Wasser ist völlig okay. Mannerschnitte, damit habe ich nicht gerechnet. Ich wusste nichts von dem Wunsch und ich freue mich sehr.
Ja. Ja, ich habe hier diesen Manna-Automaten mal geschenkt bekommen, zum Beispiel, so ein riesen Manna-Fan bin.
Ich bin ein großer Manna-Fan. Ich war in Wien auch in der Manna, da gibt es bei der Fabrik so einen Laden, wo du auch so Bruchware und so kaufen kannst, weißt du, in so Manna-Kilos. So
Fabrikverkauf.
Ja, genau. Und dann gibt es so Bruchware, weißt du, so, was so runterfällt irgendwie. Und kannst du dann in so Riesensäcken kaufen.
Das ist ja geil.
Und ich habe dort damals vor vielen Jahren so ein Manna, so ein Halstuch, kennst du so Männer, die Motorrad fahren oder Skifahren, ist ja in Österreich ein Ding,
klar.
So ein Halstuch gekauft in den Manna-Farben, wo Manna draufsteht, habe ich natürlich nie getragen, weil es gar nicht geht, aber auch nie weggeschmissen. Und dann kam die Pandemie.
Ja.
Und das war dann der Punkt, wo ich dann einmal das Manna-Halstuch als Maske trug.
Dann
doch nicht mehr.
Ich habe ein Manna-Polo-Shirt.
Das
habe ich mir gekauft, weil es gibt nämlich hier in Berlin, vor Berlin gibt es so ein Outlet, gibt auch immer diese Outlet-Dörfer, wo so nur Outlet-Läden sind, in so einem virtuellen Dorf quasi.
Yeah.
Und die haben auch einen Manna-Laden hier.
Wow.
Und da gibt es so alles Manna, all things Manna. Und da habe ich mir ein Manna-Polo-Shirt in Überschwang in meinem Manna-Fandom gekauft und habe es auch nie angezogen.
Ich finde es gut, dass das hier nicht öffentlich-rechtlich ist, weil wir haben so viel Marken schon genannt.
Das ist scheißegal.
Das ist jetzt schon so, die hätten schon abgebrochen, ne? Das ist genial.
Wenn nur einer von denen zahlen würde, wäre es ja schon geil.
Ja, leider niemand. Dann
hätte es schon mega gelohnt, aber so ist es leider. Und natürlich hier Karamellpopcorn. Werthas Original. Ich dachte, als du Karamellpopcorn wolltest, dass du das von Knalle wolltest. Gibt's auch diese,
ich wollte genau das, aber ich wollte nicht das Snobby sein, auch noch die Marke zu sagen. Also nicht Knalle, sondern das, was ihr besorgt habt. Genau das wollte ich eigentlich.
Ja.
Geht auch eigentlich gar nicht. Also das ist auch ganz schlimm. Hast du schon mal gegessen?
Ja, ich glaube,
das macht ganz schlimm süchtig.
Ja.
Ist ganz schwierig, die Packung nicht aufzuessen.
Aber dieses Knalle-Popcorn ist auch geil, finde ich.
Das kenne ich nicht.
So eine Berliner Firma, die auch so Popcorn machen mit so Geschmack und so. Das ist auch
das, so, das gibt es in so, das gibt es wahrscheinlich auch im KDW in so Läden, ne?
Genau.
Ja, ja, genau, genau, genau.
So papiermäßigen
Tüten. Nämlich in München, lustigerweise, im Manufaktum habe ich es gesehen. Da stand so Made in Berlin. So Manufaktum-Zeug.
Ja,
wahrscheinlich noch geiler, habe ich nie gegessen. Verdammt.
Okay, wir haben die Snacks auf jeden Fall geklärt. Wir haben für dich ein Bild eingerahmt von Paule.
Das ist Wahnsinn. Das ist sehr süß.
Auch da hatte ich eine, und da müssen wir auch noch kurz drüber reden, weil da hatte ich einen erbitterten Kampf mit Wenzel, unserem Producer heute.
Ja.
Der wollte nämlich, dass wir ein Paul McCartney-Bild nehmen aus den Anfangstagen. Der junge, süße Topschnitt Paul McCartney.
Also 60er, sowas.
Genau. Ja, und ich habe gesagt, nee, wir brauchen den Wings Paul McCartney, weil der viel geiler ist. Weil der viel männlicher ist und viel schärfer ist.
Also
und
für Paul McCartneys Verhältnis, also männlicher wurde es nicht mehr bei ihm, würde ich sagen. Oder? Davor war es auf jeden Fall, also wenn man so von Männlichkeit spricht, so von so klassischer, da hast du auf jeden Fall recht. Ich finde den auch cool. Du musst tatsächlich sagen.
Aber ist das nicht ist der Wings Paul McCartney nicht der sexyste Paul McCartney?
Ich glaube auch tatsächlich. Ja.
Naja.
Also als Kind war ich schon.
Den Kopf.
Tut mir leid, wenn es enttäuschen muss. Als Kind war ich so, kannte ich den gar nicht, sondern kannte nur den Beatles Paul McCartney.
Ja.
Und dann habe ich später irgendwann so Fotos gesehen, war so, hä, wieso hat der so lange Haare und so, ist komisch und so. Aber ich finde schon, es ist der coolste eigentlich. Der, ich weiß nicht, ich glaube auch, dass, ich sehe es ihm allein auf diesem Foto, was hier ausgesucht hat, finde ich, wirkt der freier, gelassener und glücklicher. Es war ja auch die Zeit, wo er die Familie hatte, die Kinder klein waren, er mit Linda so glücklich war und diese, glaube ich, ja schon toxische Beziehung zu John Lennon auch einfach vorbei war. Na. Sieht man ihm, interpretiere ich jetzt mal rein. Na. Da ging es ihm schon gut.
Du warst auch immer eher Team Paul als Team John, oder?
Ja, das, also so als Kiddie zumindest, ja, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich es heute sehe. Ich habe mir die Frage länger nicht gestellt, aber ich habe neulich was gehört, das war ziemlich cool. Ein kleiner Tipp von mir, und zwar bei Deutschlandfunk gibt es die Rubrik aus den Archiven, da kann man so nachhören, und da gibt es von 1981, irgendwie 3 Monate nach John Lennons Tod, entstanden eine 4- oder 5-teilige Reihe über John Lennon, sein ganzes Leben und sein Werk, so aufgearbeitet, Musikjournalismus aus den 80ern. Ah, ja. Und das habe ich mir alles reingezogen, da auch schon, da war natürlich auch schon Lockdown, 5 Stunden nur so im 80er Tonfall über John Lennon geredet und nochmal auch mit Songs in ganzer Länge und so, und da habe ich mich dann doch wieder sehr in John Lennon verliebt.
Ja, ich bin da immer so krass unentschieden. Eigentlich würde ich schon sagen, dass ich Team Paul bin, weil ich so seinen musikalischen Zugang irgendwie besser nachvollziehen kann, ja. Aber ich glaube, also zum Beispiel mein großes Beatles-Lieblingslied ist von John Lennon.
Welches?
She's So Heavy.
Ich finde es halt total schwierig zu sagen, Lieblingslied von den Beatles. Bei solchen Fragen habe ich mich immer rumgedrückt. Ja. Aber ich muss ja sagen, im Nachhinein ist halt auch George eigentlich der coolste gewesen.
Stimmt.
Eigentlich, das muss man halt schon sagen. Und Here Comes the Sun ist halt schon auch, zumindest, also ist schon eine der größten Hymnen so. Und er hat danach auch viele gute. Und ich muss sagen, ich finde halt nach der Trennung, ich persönlich finde, es gibt nicht so viele große Songs von Paul wie von John, und auch George hat noch mehr große Songs gehabt.
Das stimmt. Eigentlich ist George ist eigentlich der klassische, wenn zwei sich streiten, Dude.
Ja, so. Schon.
Weil, war tatsächlich, über Ringo brauchen wir gar nicht reden.
Ja, das ist so ein bisschen, so
Beifang.
Das wusste ich ja ganz lange nicht, dass George nach der Trennung lange der erfolgreichste Solo-Beatle war.
Ja.
Das habe ich neulich erst gelesen. Also, hä, krass, war mir gar nicht so bewusst. Ja. Der war genau das, wenn sich zwei streiten. Und ich glaube auch tatsächlich klassisch, dass die beiden ihn in der Band schon so ein bisschen unten gehalten haben.
Ja, glaube ich auch.
Also, der durfte nicht so viele eigene Songs auf den Platten haben. Und, da blieb vielleicht auch viel übrig dann für kurz danach.
Ja, stimmt. Aber dadurch hat er quasi zu jeder Platte immer nur seinen wirklich allerbesten Song beigesteuert, ja, sozusagen. Ja. Weil so Why My Guitar, und das ist ja auch Hammer.
Ja.
Why My Guitar Gently Weeps. Stimmt schon. Meine Frau ist auch, die liebt George Harrison über alles. Das ist ihr großer Lieblingsbeatle.
Ich liebe Menschen, die sagen, Ringo ist ihr Lieblingsbeatle. Da habe ich viel Panikpanzer von der Antilopen-Gang, sagt, Ringo ist sein Lieblingsbeatle. Ich liebe das einfach. Ja. Ich kann das selber nicht. Ich kann das nicht. Aber wenn Leute das so wirklich fühlen, das finde ich großartig.
Ich habe zuletzt, war ein, zwei Jahre her oder so, gab es auf, ich weiß nicht, ob es Facebook, wahrscheinlich war es Facebook, aber es kann auch Twitter oder so gewesen sein, gab es ein Video von Ringo, wo er gesagt hat, bitte schickt mir nicht mehr so viel Autogrammwünsche. Ich habe nur ein Leben. Ich kann das nicht alles unterschreiben.
Aber sowas macht er auch. Ja. Ich folge dem auch auf Instagram seit geraumer Zeit, und der ist total geil. Der ist so, der hat auch seit den 60s so einen Signature-Move, den er einfach durchzieht. Der Mann ist über 80, der sagt immer Love and Peace, Ringo. Ja. Love and Peace to the World. Und dann macht er immer dieses Peace-Zeichen. Ja. Und das macht er einfach seit damals. Das ist sein Ding, und das macht er jetzt halt auch auf Instagram, auch bei jeder Ansage am Ende. In jeder Story, wenn er eine macht, dann ist so Love and Peace, your Ringo. Love and Peace to the World. Und es gibt irgendwo jetzt Ringo-Statuen, die auch so Peace machen. Also, wow.
Ja, geiler Typ. Ich war auch bei Paul McCartney, als er hier vor ein paar Jahren in der Wuhlheide gespielt hat.
Ja, da war ich auch. Da war ich in München, war ich da.
Ja. Naja, weil ich einmal wollte ich auch wenigstens einen Beatle live sehen.
Mit meiner Mutter war ich auch da.
Ja, also, ja, super. Und es war ein sehr berührendes Konzert. Vor allem, als er dann dieses Lied für John gespielt hat.
Ja.
Weil es gab ja damals dieses Lied von John gegen Paul McCartney, weil also Paul McCartney mega gedisst hat.
Ja.
Und dass Paul McCartney ihm dann so ein wirklich Liebeslied geschrieben hat, das fand ich schon sehr ergreifend.
Ja. Er ist auch schon lange tot.
Ja, wichtiger Kampf, die beiden immer. Ich glaube, sonst wären die nie so kreativ gewesen.
Glaube ich auch.
Ja. Wenn die nicht so gerieben hätten. Die Beatles sind, glaube ich, auch ein guter Einstieg. Du hast ja auch gesagt, dass du da als Kind schon gar nicht so viel drüber nachgedacht hast. Reden wir mal über dich und deinen Werdegang.
Ja.
Du bist in Schwabing aufgewachsen.
Ja.
Und in München, Schwabing.
Ja.
Das ist so ein bisschen, also es war in den 60ern, 70ern war das der Bezirk überhaupt in München. Da war auch die ganze Jugendkultur beheimatet. Da waren auch die ganzen Krawalle.
Das war, glaube ich, sogar der Bezirk in Deutschland,
glaube
kann man
auch
fast sagen. Das war so wie Kreuzberg dann so in den 90ern, so irgendwie, ja. verrückt, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Uschi Obermeier hat da gewohnt und die Stones, ist wirklich verrückt, ne? Ja. Glaubt einem immer keiner, aber die Stones haben dann da eine WG genommen, um auch da abwechselnd mit Uschi Obermeier zu schlafen. Und so war das halt, glaube ich, irgendwie. Und, ja.
Also es war ein wilder Bezirk, es gab auch eine klassische Kneipe, Schwabinger 7 hieß sie, glaube ich, ja. Schwabinger 8?
Nee. Schwabinger 7,
ja. Schwabinger 7, ja, ja. Auch legendärer Laden und so, also wirklich die Zeiten, als München gebrannt hat, da war das so das Epizentrum davon. Und mittlerweile ist das bürgerlicher, sagen wir mal so, ja. Wie überall auf der Welt, aber es hat immer noch, ich finde, Schwabing hat immer noch so einen gewissen Vibe, den es sonst in München so nicht gibt. Ich habe auch eine Zeit in München gelebt, in den Nullerjahren, so ungefähr 4-5 Jahre. Und ich habe erst in Haidhausen gelebt, was nice ist, irgendwie so ein schönes Viertel, vielleicht wahrscheinlich im ehesten Vergleich mit Prenzlauer Berg oder so. Also schon auch sehr familiär und so, aber trotzdem so ein bisschen alternativ, ökig alternativ, sagen wir mal. Und Schwabing, da habe ich dann später gewohnt, das hat auch was von Teilen von Kreuzberg heute, wo so die damals wild waren, alle ein bisschen ruhiger geworden sind und so.
Ja, ich würde sagen, mittlerweile ist die Gentrifizierung, wenn man das da überhaupt noch so nennen kann, auf jeden Fall schon nochmal krass fortgeschritten. Also ja. Ich kriege das immer so mit da, die Ecke, wo ich aufgewachsen bin. Ich finde es, muss ich sagen, mittlerweile schon sehr, sehr snobbig. So, okay. Ich bin halt ein Kind der 80er, 90er da aufgewachsen und ich glaube, da war so dieser Geist von diesen Zeiten, die ja vor mir waren, irgendwie noch spürbarer. Und jetzt habe ich schon das Gefühl, es ist stellenweise extrem snobbig und die coolen Ecken in München sind, glaube ich, schon woanders mittlerweile. Ja. Aber ist auch nicht schlimm. Also so entwickeln sich halt Sachen. Es ist halt,
du hast ja
irgendwie da quasi überall die gleiche Entwicklung.
Du hast ja viel Zeit verbracht im Leopoldpark, der ist da hinter der Uni quasi.
Ja, genau.
Ich habe in der Giselastraße gewohnt.
Ach, krass.
Ja.
Ja, das ist meine Kindheit und Jugend und alle. Also Giselastraße, U-Bahn, dann dieser Park und da bin ich aufgewachsen.
Ja. Ja. Also da ist ja auch der McDonald's, wo immer ganz München nachts noch hingeht.
Aber weißt du, was krass ist? Den gibt's nicht mehr.
Das habe ich zuletzt irgendwo gesehen, dass der weg ist.
Ja.
Das finde ich total krass.
Was total abgefahren ist, in München, in meiner Jugend, so die beiden McDonald's aus der Jugend. McDonald's ist ja, wenn du Teenager bist, kann man nicht leugnen, so ist schon wichtig. So. Und das war halt gleich bei mir so. Und dann gab es noch den am Isartor, wo wir auch immer abhängen und irgendwie auf besprühte Züge gewartet haben in der S-Bahn. Die sind beide weg. Ach, und die sind weg. Ich dachte erst, die bauen um und kommen dann größer zurück und so. Sind einfach weg. Also McDonald's hat da irgendwie, weiß ich nicht, aufgegeben oder so. Also ist echt krass.
Aber Stachus gibt's noch.
Ja, klar.
Das war, glaube ich, der erste in Deutschland, ne?
Über den höre ich immer so krasse Stories wie, das war der erste in Deutschland. Das ist der umsatzstärkste in Europa und so. Immer so Urban Myths über diesen McDonald's München Stachus. Aber da ist auch echt immer, da geht's immer ab.
Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, dass der erste McDonald's in Deutschland in München war. Ich weiß nicht, ob es der am Stachus
ist. Das kann gut sein, ne?
Würde irgendwie wahrscheinlich am meisten Sinn ergeben. Aber ja, irgendwie, klar, also ich meine, aus den 90ern kenne ich die Ecke auch noch ein bisschen. Ja. Auch einer der Läden, die es auch nicht mehr gibt, das Robot an der Münchner Freiheit. So ein Klamottenladen, viel so Clubwear und so
Streetwear. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. War das in den 90ern? In den 90ern?
In den 90ern gab es den schon da.
So Ende 90er noch, oder?
Ja, Ende 90er, ja, gab es den auch noch. Also
weiß ich wahrscheinlich, aber kann mich nicht erinnern, dass der so hieß.
Ja, der war quasi, wenn hier die Bushaltestelle ist, also hier ist der Karstadt oder Kaufhof.
Ja, genau.
Dann die Bushaltestelle, die große, und dann direkt über die Straße drüber. Da
das ist so ein Carhartt-Store, so ein riesiger.
Ja, genau. Ja, da gab es halt so alles Mögliche. Ja. Und da war ich auch immer wahnsinnig viel, aber gibt es auch seit längerem jetzt nicht mehr, weil der Besitzer aufgehört hat. Aber ja, also es war schon immer eine interessante Ecke. So wie, du hast jetzt gerade eben schon so ein bisschen angedeutet, als du aufgewachsen bist oder wie du aufgewachsen bist. Und vor allem, wenn du ja auch so Beatles irgendwie als Kind schon gehört hast, dann war das ja wahrscheinlich so ein Haushalt, in dem auch, der so ein bisschen progressiver war als jetzt so ein gut bürgerlicher Bildungsbürgertumshaushalt oder so.
Ich würde sagen, irgend so eine schräge Mischung auf jeden Fall. Also irgendwie auf eine Art so Bildungsbürgerhaushalt mit so Bücherregalen und so Sachen und einem Klavier, aber eigentlich sind meine Eltern beide keine Akademiker und irgendwie aus dieser 68er-Generation, aber auch nicht an vorderster Front gewesen, so um das irgendwie.
Ja. Das ist ja auch da in Schwabing, war ja früher so die Straßen dahinter, also hinterm Leopoldpark und so, dieser Teil von Schwabing, da waren ja auch so ohne Ende Antiquariate und so, da waren ja diese ganzen Buchläden und diese ganzen, wo auch die ganzen 68er alle abgegangen
waren. Genau, klar, das ist ja auch gleich bei der Uni. Ich bin gerade total positiv überrascht, dass wir auf einmal so viel über München und so detailliert reden. Normalerweise, wenn du, ich wusste nicht, dass du so einen München-Zugang hast, so einen Background. Normalerweise muss ich mich eigentlich immer nur rechtfertigen oder ironische Sprüche über München ertragen und dann selber so mit einsteigen.
Ja.
Ich bin positiv überrascht. Darauf soll ich jetzt schon den Sekt
aufmachen? Soll ich noch mal? Mach gerne auf. Also wo wir doch schon ich habe so eine seltsame, ich habe eine extrem ambivalente Haltung zu München.
Ja.
Ich fand es super auch. Da. Ich bin auch gerne hingezogen. Ja. Ich bin damals zum Filmhochschulstudium nach München gezogen.
Ach, du warst an der HFF?
An der HFF, genau.
Ach krass, wusste ich gar nicht. Ja. Da kenne ich auch, da sind auch...
Da war die
Familie
habe
ich da sogar.
Ja, da war die noch in Giesing.
Da war das noch die coole Kleine. Nicht der 99 Millionen Euro Bau.
Das stimmt.
Ja, das ist auch so ein München Urban Myth, wobei es, glaube ich, stimmt. So, jeder weiß, diese neue Schule, ne, dieses neue Gebäude, irgendwie, dass die 99 Millionen Euro gekostet hat. Das hat man sich damals immer in der Stadt erzählt, als die gebaut wurde.
Wahrscheinlich hätte die, wenn sie 100 Millionen gekostet hätte, irgendwo in einem Rechtfertigungsbericht auftauchen müssen.
Ja, wahrscheinlich wirklich. 99 Millionen gekostet. Also echt, war es mal drin? Es ist auf jeden Fall
noch
krass.
Nicht.
Es ist so schon so ein wir haben Eier, wir sind München, ja. Wir haben Geld für unsere Filmhochschule, ja. So ein Bau ist es schon. Und da drin sind irgendwie vier riesige Kinosäle und so. Ja, ja. Aber es ist ganz geil
auch. Ist ja auch gerechtfertigt, muss ich ehrlicherweise sagen. Also die HFF hat ja München kulturell echt viel gebracht,
ja.
Also mit Eichinger etc.
Ja.
Da war das schon auch mal angemessen, dass die da aus diesem Kabuff hinter der Berufsschule in Giesing rauskommen, was so ein koscher 90er-Jahre-Bau war. Aber ich war da gerne, hat irgendwie Spaß gemacht. Ich mochte das. Ich mochte auch München. Einer meiner besten Freunde kommt auch aus München. Der hat dann damals einen Club gemacht und da habe ich dann jedes Wochenende aufgelegt.
Ach krass.
Und,
welcher Club war das denn?
Das war das Privé.
Das kenne ich nicht.
Das war erst in der, das war erst in Schwabing und zwar in diese Straße rein, wo der McDonald's ist. Da diese kleine Seitenstraße, ich vergesse mal, wie die heißt.
Der McDonald's in der Münchner Freiheit jetzt, der andere McDonald's.
Nee, der McDonald's bei der Uni da, gegenüber von der Gisela. Da ist doch rechts daneben, kommt doch dann irgendwann der Bäcker, der immer, wo man immer morgens sich diese riesen Dreiecke gekauft hat, diese Fladenbrote mit weiß ich nicht was. Und da war so eine Straße rein. War es Prinzregentenstraße, kann es sein?
Nee, das ist ganz woanders.
Ah ja, okay. Ja, dann, also keine Ahnung.
Egal.
Ja, so, da war das erste Privé.
Upsala.
Sehr gut. Ja. Und das andere war dann nachher in der... ich glaube, Maximilianstraße war das schon. Wow. Da, wo so ein Hinterhof, wo so zwei, drei Clubs waren. Vergesst immer, wie das da hieß, genau. Und da war das unten drin, im Erdgeschoss. Und
Privé?
Ja.
Das klingt schon voll wie Münchner, wie so ein räudiger Münchner After-Hour-Laden klingt das schon.
Das haben auch so ein paar Freunde von mir gemacht, die auch eher alle so ein bisschen schick waren. Also mein bester Freund aus München, dessen Vater war so einer der wichtigsten Promi-Anwälte in München.
Wow.
Lutz Libberts, der hat so Leute vertreten wie so Mooshammer und so.
Das ist ja geil, du warst so richtig in den Kreisen. So.
Ja, ja. Aber Roman ist halt einer der coolsten und schlauesten Typen. Der hat sich da nie so viel drum gemacht und vor allem nicht so viel wie andere.
Cheers. Zum Wohl.
Danke für die Einladung. Und, na, sehr gerne. Schön, dass du da bist.
Schön, ja. Schön. Ja.
Und mit dem konnte man das immer so gut alles so aufsprengen. Deswegen hat das so einen Spaß gemacht, mit dem auch so ins P1 zu gehen und so.
Ja.
Weil die den immer alle kannten. Und der konnte die Leute immer so leicht auflaufen lassen, weil die wollten sich immer so wichtig tun und er hat dann immer so, hat volle Kanne immer auflaufen lassen. Und es war mega witzig.
Ich war halt nie in diesem München, ne? Ich war halt so total antisozialisiert und so. Ich war in meinem ganzen Leben nicht im P1 und ich glaube aber, wenn ich jetzt könnte, ich hasse diesen Satz, der jetzt kommt, aber wenn das alles mal vorbei ist, und ich dann, also ich würde voll gerne mal in dieses München so, ich glaube, ich habe mittlerweile so ich bin jetzt auch nicht mehr jugendlich.
Na.
Ich würde voll so ins P1 mit diesen Leuten. Das wäre es eigentlich.
Hey, ich glaub,
dieses München mal kennen. Wahrscheinlich ist das P1 jetzt der totale Proletenladen.
Ich glaube, das P1 ist nicht mehr so geil wie das.
Nee,
aber andererseits sagt man das ja immer über Läden, in denen man früher war, dass man glaubt, dass sie heute nicht mehr so gut sind.
Ja, ja.
Also vielleicht, wahrscheinlich ist es immer noch genauso, ehrlich gesagt.
Wahrscheinlich ist es noch genauso.
Auch so Kunstpark Ost und so.
Wow.
Da war ich auch ein paar Mal aus.
Auch lange nicht mehr gehört. Kunstpark Ost, ja. Ja, da war ich aber auch ein paar Mal.
Aber du warst so,
manchmal
du warst so Skaterboy, ne? Habe ich mal irgendwo gelesen.
Ja, so Skater, dann kam halt Hip-Hop, Graffiti, sehr also so, weißt du, Hip-Hop, 90er-Jahre-Sozialisation, sehr anti-Schickimicki München, also so, weiß ich nicht.
Ja.
Ich hatte Dreads mit 15 und war und hab mich ins Backstage geschlichen, also nicht in, also du hast als fast Münchner... in den Club Backstage geschlichen, auf Reggae-Partys, wo ich nicht rein durfte, mit 15 über den Zaun geklettert. So war ich drauf. Bin auch froh, dass die Zeit vorbei ist.
Aber wenn du sagst, mit Rap sozialisiert so, und das hast du natürlich, klar, ich meine, Beatles wird sowas sein, was deine Eltern dir mitgegeben haben und so.
Ja.
Und dann irgendwie endlich dein eigenes Ding entdeckt. Jetzt war aber der Rap, den es damals gab. Und ich habe irgendwo zum Beispiel mal gelesen, dass du gesagt hast, du hättest damals, immer wenn die da im Radio lief, hättest du es aufgenommen.
Ja, aber das war ja schon nochmal viel früher, ne? Also da war ich, wann war die da? Ich weiß gerade nicht.
Von Max gewählt, das muss so 92 schätze ich mal.
92
würde ich schätzen.
Ich bin im Dezember 84 geboren, also als das im Radio lief, selbst wenn es da schon 2 Jahre alt war, war ich unter 10 auf jeden Fall. Und da war ich wirklich, aber das war im Nachhinein betrachtet quasi wie so ein Erweckungserlebnis, weil ich das wirklich im Radio gehört habe und dann halt ein ganzes Tape voll mit diesem Song gemacht habe, immer gewartet, bis der wiederkam, um dann dieses Tape immer zu hören. Und ich wusste natürlich nicht, dass es Rap ist, was Rap ist, dass es Rap heißt, sondern habe einfach mal dieses Lied gehört und fand es halt mega cool. So. Ja.
Ist dann daraus dein Interesse für Rap gewachsen oder glaubst du, dass du dann eher einfach sozusagen darauf reagiert hast, wenn du dann Rap gehört hast, ohne jetzt zu wissen, ob oder dass das Rap ist, dass sich das dann so geprägt hat sozusagen?
Also ich weiß jetzt nicht, wie viel das mit diesem einen Song zu tun hat. Ja. Ich habe es gerade selbst Erweckungserlebnis genannt. Wahrscheinlich war es das wirklich irgendwie. Aber also ich habe diese Form von Anfang an total geliebt und habe aber gar nichts gecheckt natürlich. Es kam dann tatsächlich Tic-Tac-Toe, du wirst dich erinnern.
Stimmt.
Du hast sie wahrscheinlich öfter interviewt damals oder getroffen. und die waren halt, da war ich dann schon ein bisschen älter, aber immer noch so jung, dass man nicht cool sein muss. Oder man denkt, ne, so, aber man denkt noch nicht so sehr in so cool Kategorien. Und das war halt dann, ich habe wirklich Beatles-Poster abgehangen und Tic-Tac-Toe-Poster aufgehangen. Aus der Bravo und so. Und war halt mega Fan. Die haben ja, glaube ich, nur 2 Alben gemacht. Ich glaube, irgendwann gab es ein schlimmes Comeback mit anderer Besetzung und dann wieder eins mit Originalbesetzung. Ich weiß es nicht. Aber die beiden echten Alben, die habe ich auch beide auf CD.
Die
Alben,
die noch Street waren.
Weißt du, die, als die noch nicht, als die noch keiner kannte, Spaß. Die kannten immer alle. Klappe, die zweite war das zweite Album. Wie das erste heißt, weiß ich gerade nicht mehr. Einfach Tic-Tac-Toe.
Wieso hieß das erst eigentlich nicht eher? Nicht, ja, auch Klappe. Dann hätte Klappe die perfekt, zweite auf jeden Sinn gemacht.
Es wäre wahrscheinlich damals auch schon progressiv gewesen, Klappe. So, das war ja, wenn man das heute hört, ne, die hatten ja das Lied, ich finde dich scheiße. Und das war ja progressiv.
Das war krass. War
so, ja. Was sagen die da? Ich finde dich scheiße im Refrain. Ja, einfach scheiße sagen. Das ist schon absurd. Ja, genau. Ich war mega Tic-Tac-Toe-Fan. Und alles, was damals so. Es ist ja immer so, der alte Mann erzählt vom Krieg, aber so, gab ja kein Internet. Und alles, was mit dieser Form Rap an mich herangetragen wurde, also was sozusagen bekannt war, habe ich halt mega gefeiert. Und das waren halt so Bands wie so Basis, falls du dich erinnerst.
Aber hallo, erinnere ich mich an
wenn
Basis.
Wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte.
Richtig
oder
krass.
Spektakul Air. Ja. Sie ist meine Schwester und trägt ein Messer. Sie sagt
sie
in der Schule, da sei das
was
besser.
Genau.
Sie hat Angst vor dem Tag, Angst vor der Nacht. Meine kleine Schwester wurde fertig gemacht.
Das oder sind doch die auch nachher das Big Brother-Lied gemacht haben. Leb so, wie du dich fühlst.
Oh Gott, da war ich dann schon raus. Noch nie was von gehört. Will ich auch ungern. Nee, oder so, was gab es vorhin? Die dritte Generation. All diese Bands.
Nee, die waren das, genau. Die waren die mit dem Big Brother-Song.
Ja, fast dieselbe Band auf jeden Fall.
Und dann gab es ja noch Groove Minister, so das etwas chillige.
Genau.
Das haben
genau
wir uns verdient.
Und hier Dings, Jazz-Kantine, Alexei, Cappuccino, all diese Acts halt. Ne? Und später, ein paar Jahre später, das war für so ein Kind, Teenager, die ich damals war, waren das halt ganz, ist es eine viel längere Zeit als heute, das waren wahrscheinlich nur 3-4 Jahre, 2-3 Jahre, habe ich dann gecheckt, das waren alles Faker, das hat man damals noch so genannt. Ja. Ne? Als dann halt so Ende der 90er der reale Hip-Hop in mein Leben kam, halt durch diese Welle von erst kam Fettes Brot, so ein bisschen früher, aber dann kam halt die Beginner, Freundeskreis, für mich dann auch als Münchner mega wichtig, Blumentopf. Und das war halt alles so 99, die ganzen Sachen aus Stuttgart, dann ein bisschen später auch Berlin, ein bisschen härtere Sachen. Und dann habe ich das ganz lange mich dafür geschämt, dass ich am Anfang Tic-Tac-Toe und so gehört habe. Aber mittlerweile ist das alles cool. Und vor allem kam dann auch erst amerikanischer Rap. Ich bin wirklich einer von den Leuten, die erst deutschsprachigen Rap gehört haben.
Ach.
Also es gab zwar schon so einen Wu-Tang-Hype, aber dazu muss ich sagen, ich war halt auf so einer Hauptschule 2-3 Jahre und die war relativ rough, da auf dem Pausenhof auch und so. Und die ganzen Kids, die so härter waren als ich und mich auch gemobbt haben und in die Mülltonne gesteckt und so, die hatten alle Wu-Wear an.
Ja.
Und das war die Street-Marke in den 90ern und waren halt miese Wu-Tang-Fans alle.
Ja.
Und deswegen, ohne das je gehört zu haben, fand ich das per se kacke so. Das war so, das hören die Bösen, das höre ich nicht. Viele Jahre später habe ich dann gecheckt, was es eigentlich ist und das dann nachgeholt. So.
Na, verstehe. Ja. Und jetzt ist ja, sagen wir mal, sowas wie Blumentopf, die du ja auch oft erwähnst als einen großen, wichtige Einstiegsband sozusagen, ja. Eignet sich ja nicht so sehr zur, sagen wir mal, Rebellion gegen die Eltern oder so. Das ist ja jetzt irgendwie kein Sound,
nee, mit dem man... Nee, nicht wirklich, nee. Da war Tic-Tic-Toe noch eher sogar.
Ist es aber, Blumentopf war so für dich, dass du erstmals sozusagen gecheckt hast, dass das auch nicht doof sein muss oder, also, dass man textlich da durchaus irgendwie...
Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, was noch damals so beim Teenager-Kreisen und wir mit unseren Teenager-Minds sozusagen uns noch mehr beeindruckt hat auf so einer intellektuellen Ebene, war halt Max Herre. So.
Ja.
Das haben wir natürlich
alle in der verschiedene Geschichte.
Genau, ja. Und dann auch später noch Sachen, die man gar nicht gecheckt hat eigentlich. Und weil man dann versucht hat, irgendwie das zu entschlüsseln. Aber so, das war so, aber klar, Blumentopf war ja auch
die Ladidasten.
Was waren die Ladidasten? Und die haben halt vor allem Storytelling auf so einer konkreten Ebene, glaube ich, mir näher gebracht. Auch schon Fettes Brot natürlich.
Ja.
Ja. Alles Sachen, wo ich mich auch Jahre später erstmal von emanzipieren musste, muss ich sagen, also als Künstler selber auch, dass ich natürlich nicht klingen will wie Blumentopf. Ja. Ich habe so meine erste Band, die ersten Demos meiner ersten Bands, die ersten Alben sogar schon, da klang ich auf jeden Fall wie Samy Deluxe, auch ganz krass wichtig damals gewesen für mich. Gerappt wie Samy Deluxe und Texte geschrieben wie Blumentopf, aber 1:1. Also gerappt wie Samy mit Blumentopf-Texten.
Das ich hat fand ja immer
ein bisschen gedauert, dass ich mich davon so freigemacht habe.
Ich fand ja immer das erste Samy-Solo-Album super. Die meisten kehren das immer so ein bisschen unter den Teppich, aber mit International Love und so fand ich mega geil.
War auch geil. Ich finde trotzdem auch Dynamite Deluxe genauso wichtig.
Ja. Und ich habe ja mal, ich habe sozusagen einen Blumentopf-Song verschuldet.
Ja.
Weil wir nämlich damals wir sind alle zusammen in einem Bus gefahren zu Rave on Snow. Das war damals so eine Veranstaltung.
Ja.
Irgendwo in den Bergen. Und wir saßen alle gemeinsam im sozusagen.
Das war deine Münchenzeit.
Genau. Ja. Nee, das war vor meiner Münchenzeit, aber es war, glaube ich, noch so Viva-Zeit oder so. Und dann waren wir alle im gleichen Bus. Wo so die Bands und Promis und so dahin gekarrt wurden. Und da war ein Blumentopf auch. Und irgendwann, als wir da waren, ist uns mega langweilig geworden, weil die Fahrt auch so öde war. Und ich habe dann irgendwann angefangen, Stadtrundführer zu spielen. Vorne im Bus, habe das Mikro genommen und so erzählt, was ich draußen sehe. Und alle haben sich bepisst vor Lachen, weil ich einfach die ganze Zeit natürlich nur Stuss erzählt habe. Und dann habe ich irgendwann angefangen, die ganze Zeit immer zu rufen, ja, und da vorne auf der Pisten mit so einem schlechten Akzent irgendwie, da wird dann heute gefeiert, Rave on, Rave on!
Ah,
und so, und habe die ganze Zeit Rave on gebrüllt. Und daraufhin haben die dann den Song gemacht.
Ja, den habe ich auch sehr geliebt. Das war ja das Geilste, so 99 rum, diese ganzen Alben mit den Quatsch-Skits.
Ja.
Das
gibt's gar nicht mehr, so Skits, ne?
Gibt's irgendwie nicht mehr, nee. Ich hab neulich auch gedacht, müsste eigentlich das Streaming-Zeitalter zurückbringen, weil die ja so kurz sind und wir alle wissen, dass es bei Streaming viel um Geld geht und dann so, ne, müsste ja eigentlich schnell weggestreamt werden.
Ja.
Aber irgendwie ist es auch so, hab ich das Gefühl, so hinfällig, weil weiß ich nicht, Insta-Stories und alles sind ja irgendwie alles Skits.
Ja, stimmt,
und jedes TikTok-Video, was jetzt kein Dance-Video ist oder so ein Mode-Video, ist ja eigentlich so ein Skit.
Ja.
Das ist so, ich weiß gar nicht, gibt's überhaupt noch so Leute, die sowas machen wie auch Badesalz früher? Die haben ja quasi das hauptberuflich gemacht. Also so Sketche auf CD, ja. So, oder auch Heilige Schneider hat ja ganz viele so Sachen gemacht.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob es neue Leute gibt, die sowas machen. Das habe ich neulich die Frage gestellt. Ich würde es zumindest nicht wissen.
Ja.
Das war damals das Ding, auf jeden Fall. Deichkind haben ja auch ganz viele Sachen gemacht auf den frühen Alben und Fünf Sterne Deluxe. Silium ist ja quasi gefühlt jeder zweite Song so ein Skit. Ja.
Was fandst du besser, Fünf Sterne oder Tobi und das Bo?
Ich bin ein bisschen zu jung für Tobi und das Bo gewesen.
Ah, ja.
Also ich habe erst Fünf Sterne mitbekommen und dann Tobi und das Bo nachgehört. Deswegen bin ich Fünf Sterne. Fünf Sterne war auch einfach, finde ich dann auch einfach richtig geil produziert. Also da sind auf jeden Fall auf Silium sind so viele Beats, die ich heute sofort auch nehmen würde.
Ja.
Ja. Naja, sein Herz schlägt schneller und so Sachen, das ist schon krass.
Ja, das stimmt. Total. Ich finde, was ich so interessant finde, ist, es gab damals, also in den 90ern, und das ist so, das, ich komme ja eigentlich aus Köln, da kann man das irgendwie ganz gut mit vergleichen. Warum hat München nie so eine richtig deutschlandweit relevante Hip-Hop-Szene entwickelt? Ja. Also es gab drei Bands, Blumentopf, Main Concept, Feinkostparanoia.
Ja.
Und dann hört es irgendwie schon auf, wenn man die Leute nach Rap aus München fragt, so in etwa.
Boah, da läufst jetzt offene Türen ein, da kann ich Podiumsdiskussionen drüber halten. Nee, ich finde es nämlich wirklich ein interessantes Thema. Ich habe da wirklich viel drüber nachgedacht, weil das ist ja nicht nur in den 90ern so gewesen, das ist ja bis heute so.
Ja.
Ja, das ist ja die drittgrößte deutsche Stadt mit irgendwie fast so viel Einwohnern wie Hamburg, glaube ich, also irgendwie 1,4 Millionen Einwohner oder so.
Ja.
Und wirklich, ich bin da, glaube ich, öfter schon Leuten auf den Schlips getreten, wenn ich das so gesagt habe. Aber das ist nun mal einfach so, wenn man das, genau wie du es gerade gesagt hast, so überregional relevant. Es ist einfach keine Szene sichtbar. Es gibt halt einzelne Acts. Ja. Aber ich glaube sogar in der öffentlichen Wahrnehmung hört es wirklich da immer noch auf, nach deiner Aufzählung Blumentopf, so, die gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Ja, manche Leute wissen, ich komme von da, dann gibt es noch ein paar andere Rapper.
Fiverr
kommt von da, ja. Alias kommt von da, Edgar Wasser natürlich. Ja. Mama, wobei die auch ein bisschen alle, also auch woanders stattfinden. Ja, wie gesagt, ich habe da schon viel drüber nachgedacht. Ich habe vor allem das immer mit Stuttgart verglichen, weil Stuttgart einfach ja auch noch kleiner ist als München, aber so eine immens krasse Rolle gespielt hat in jeder Epoche des deutschen Raps. Ja? Also von Fanta 4 über die Kolchose, all diese Acts, dann Chimperator gegründet, immer super wichtige Künstler, alle einzelnen Mitglieder von den Orsons, bis dann Crow kam und wieder diesen Mega-Hype gemacht hat. Ja. Bis dann jetzt, gut, die kommen nicht wirklich alle aus Stuttgart, aber eigentlich schon so Einzugsgebiet, diese ganze Bietigheim-Bissingen, Rin, Bowser, diese Leute, da kann man auch ein Shindy, genau, der kommt auch von da. Und das ist wirklich faszinierend. Ich glaube tatsächlich, also ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass es weniger Talent gibt in München. Ich glaube, es ist wirklich eine strukturelle Sache. Ich glaube, es ist generell so, nicht nur Hip-Hop-mäßig, sondern generell Musikszene-mäßig, dass da wenig Struktur gibt. Also es gibt erstmal gar keine Industrie, also
Bis vor einem Jahr oder so saß Gassoni noch in München.
Die saßen da zwar immer, aber ich hatte immer das Gefühl, es hatte nichts mit der Münchner Musikszene zu tun, mit der Münchner Bandszene. Das hat irgendwie niemand interessiert.
Deswegen sind sie jetzt auch in Berlin wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja. Die saßen da halt einfach, so wie früher halt irgendwie MTV in München saß. Fun Fact, aus heutiger Sicht. Aber
saß ja früher, glaube ich, auch in München. Also
ja, BMG. Ich glaube auch, ja. Aber irgendwie, und sowieso alle Fernsehsender und so. Wobei, Filmszene gab es ja immer. Auch viel wurde produziert und so. Aber, wo fange ich da an? Es ist so, also du kannst es eigentlich mit fast allen anderen Städten in Deutschland vergleichen und die machen das, wenn man so will, besser. Also, wenn du zum Beispiel Hamburg nimmst. In Hamburg ist es so, dass die Hip-Hop-Szene, aber generell die Musikszene, die Bandszene, die Leute sind da immer so stolz drauf gewesen. Mhm. Ja. Die Hamburger feiern das immer mega ab. Die Bands selber haben das immer mega abgekultet. Also mir persönlich ehrlich gesagt schon so ein bisschen zu viel. Aber das ist ja auch erstmal egal. Ne? Aber ich habe auch viel Zeit in Hamburg verbracht. Und du bist ja in Hamburg wirklich so, du gehst dann so auf der Reeperbahn in irgendeinen so Hotdog-Laden oder so. Und da läuft dann halt 2020 völlig ernst gemeint Bambule.
Ja.
Die kulten das halt mega ab.
Ja, ja.
Gehst du irgendwo in der Schanze in so einen Klamottenladen, läuft da fettes Brot.
Ja, ja.
Wirklich auch so mit schwule Mädchen. Einfach so, als wäre es so... So, okay. die feiern die ganze Zeit dieses Hamburg, wie so Hamburg City, Alter, und so.
Ja.
Und in München gibt es nicht. Also gibt es nicht mit so einer Subkultur. Da gibt es halt die Leute, von denen du vorhin gesprochen hast, dieses so, dieses snobbige Ding, was ich auch immer als Jugendlicher, wie gesagt, verachtet habe und heute so fast ein bisschen cool finde, weil das ja auch aus so einer gewissen Tradition kommt, ja. Dieses Monaco-Franze-mäßige, das passt halt irgendwie auch nicht zu, weiß ich nicht, zu Subkultur, zu Jugendkultur.
Ja.
Und das hast du aber in anderen Städten halt nicht nur mit Hip-Hop. Wenn du jetzt Hamburg nimmst zum Beispiel, diese ganze Indie-Szene, Tokotronic, 90er Jahre, wie das dort auch alle zelebrieren. Ja? Die meisten dieser Acts wurden alle in Berlin. Aber ich habe das Gefühl, ist egal. Das sind alles Berufshamburger.
Ja.
So, das geht um Hamburg, Hamburg, Hamburg. Und das ist so, die ziehen das so durch. Und ich habe wirklich das Gefühl, das geht so bis in die offiziellen Stellen der Stadt. Ja? Die machen teilweise Werbung so mit Hamburg. Die Hamburg sich ja selber auch als Stadt vermarktet. Ja, so mit dem Kiez und Dreckig. Und die Beatles waren hier und die ganzen Bands und die ganzen Clubs. Und hier geht's voll ab. In München vermarktet sich bis heute so mit den Bergen, als wäre es an den Bergen. Die sind gar nicht an den Bergen. Die sind so eine Stunde weg. Ja, so mit so Bergen und mit so Seen und so Wurst und so Bier. Und das ist ja auch irgendwie cool. Das gehört auch dazu.
Ja.
Aber das ist irgendwie so, das ist, glaube ich, ich habe das Gefühl, das ist so Teil des Problems, in Anführungsstrichen. Und ich habe auch das Gefühl, es gibt überhaupt keine so Programme. Also München hat ja die teuersten Mieten so. Und wenn du da eine junge Band bist, hast einfach unglaubliche Schwierigkeiten, einen Raum zu finden. Das ist wahrscheinlich in Hamburg mittlerweile auch so. Berliner werden jetzt sagen, ist auch so. Aber ich wohne ja hier und muss sagen, es ist vielleicht viel, viel, viel schwieriger als früher, aber nicht ansatzweise so wie München. Ja. In München gibt es Bands, die fahren dann aufs Land. In Scheunen, dreiviertel Stunde weg, weil sie sagen, ja, wir haben nichts gefunden, so, um da zu proben. Es ist absurd. Ja, und wahrscheinlich am Ende des Tages ist es auch einfach eine spießigere Stadt mit so bürgerlichen mehr bürgerlichen Vorstellungen. Also ich habe immer das Gefühl, ich habe ja lange gebraucht, um das zum Beruf zu machen. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich jetzt Leute auf einer Party kennenlerne oder so und die sagen, was machst du? Und dann sagt man so, was man macht, dann ist man so ein Freak. Ja. In Berlin bist du ja so normal. Ja. Also wenn du dann sagen würdest, ja, ich arbeite bei BMW, dann wärst du der Freak jetzt so. Übertrieben, aber es ist schon auch was Wahres dran.
Ja.
Und also wenn du so einen normalen, guten, in Anführungsstrichen guten, bürgerlichen, sicheren Job hast, dann bist du so, hä, was macht der hier auf der Küchenparty im Prenzlauer Berg oder in Neukölln, egal, ja. Und in München ist aber so, was machst du? Ach krass, Musik, ja.
Davon kann man
wie
leben?
Machst du Musik, so, ja. Klar gibt es da so eine Szene, aber das ist halt so eine Szene. Da kennen sich dann auch alle und das sind so ein paar Leute. Und da gibt es auch Leute, die ein Business draus machen und so. Aber ich habe auch das Gefühl, das sind dann eben so Leute, die machen so, die kochen so ihre Suppe und die sind so bei sich. So. Ja. Und deswegen der Vergleich zu Stuttgart, weil das ist ja eigentlich auch so eine süddeutsche, spießige Stadt mit so ganz vielen bürgerlichen Jobs, mit so großen Firmen wie Bosch und Benz und so. Und alle arbeiten in der Autoindustrie. Und auf der anderen Seite haben sie diese krasse Musikszene. Aber da gab es immer Leute in jeder Generation, die einfach Strukturen aufgebaut haben. Ja? Da, Fanta 4 ist eigentlich das beste Beispiel. Das war die erste Band. Und was haben die mit ihrem fetten Geld gemacht? Als allererstes, die haben 4Music und 4Artists gegründet.
Ja.
Und so ging es immer weiter in Stuttgart. Ja, haben direkt Leute Chimperator gegründet. Und die hatten immer das Ziel, das ernst durchzuziehen und den Hit zu machen. Und da haben sie irgendwann Crow gehabt. Und 0711 Club, Kolchose, die waren immer so vernetzt. Die haben immer so gecheckt, wer sind die Nächsten, wen können wir aufbauen. Immer so füreinander. Das gab es einfach aus meiner Sicht in München nie. Also ich war mit meiner ersten Band auch mal bei Main Concept auf dem Label gesigned, aber das war es dann auch. Es waren 5 Leute so.
Ja.
Und das ist so, ja.
Ja, das ist
habe ich deine Frage auf jeden Fall, glaube ich.
Ja, ich finde es total interessant, weil ich da auch immer drüber rätsel. Ich glaube zum Beispiel, was du über Stuttgart sagst, klar, natürlich haben die Fantas mit 4Music und so das Ganze weiter vorangebracht, aber das haben sie ja sogar relativ spät gegründet. Ich glaube, der Bär war dann sehr aktiv, der hat ja dann sogar einen Club gekauft und so, dass dieses Ganze hat da irgendwie diese ganze Szene weiterleben lassen. Aber ich glaube, was ich so interessant finde an Stuttgart ist, wie du auch sagst, es ist ja sehr bürgerlich, sehr spießiges Städtchen. Ja. Und da hat man das Gefühl, dass diese ganze Subkultur entstanden ist als so eine im weitesten Sinne Art Gegenbewegung, also so, um sich gegen diese Bürgerlichkeit irgendwie zur Wehr zu setzen und das eben in einem sehr kreativen Stilmittel, in dem Fall eben Musik, Schrägstrich Rap. Und in München ist das nie so, gab es dieses Momentum nicht, wo das so entstanden ist, weil in den 70er Jahren zum Beispiel war München, also in München wurde Disco erfunden, so mit Giorgio Moroder und so, der das da in die Clubs gebracht hat und so, also es war musikalisch Weltniveau irgendwie.
Ja.
Und bei Rap hat das plötzlich gar nicht mehr. Und ich finde das aber so interessant, weil Köln zum Beispiel, es gibt keinen deutschlandweit relevanten Rap-Act aus Köln. Aber es gab in Köln immer super viel Rap. Aber so die coolen Säue, die Firma hatten dann mal einen Hit und so.
Ja, die Firma waren eigentlich schon relevant, aber es ist auch schon länger her.
Ja, ja, genau. Ja, ja. Also DCS und dann gab es noch ganz viele andere Crews. Ich war da auch immer auf Jams und so und ich habe nicht kapiert, wieso es keiner von denen irgendwie schafft.
Es gibt keinen kommerziell super erfolgreichen A-Rapper. So.
Genau.
Das gibt's nicht.
Das war echt total weird.
Ja, das sind die Städte, das sind einfach Berlin, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt.
Ja.
Und jetzt sagen 1000 Leute, aber meine Stadt auch, aber es fällt mir jetzt direkt erstmal nicht ein. Klar, es gibt dann aus allen Städten gibt es Rapper und in der Szene auch bekannte Leute. Es gibt ja auch aus, ich meine, der Retro-Gott, Hassen Hoden, sind in Köln, aber das ist natürlich es ist halt Szenemusik so und Olli Bagno ist in Köln und so. Aber halt, ich weiß, was du meinst auf jeden Fall, so klar.
Aber
und das ist in München genau das Gleiche. Aber ich glaube tatsächlich, in München ist es auch, vielleicht ist es in Köln auch so, dass die dann irgendwie lieber Karneval feiern oder so, das sind jetzt so meine Klischees so, aber in München sind, die Leute sind irgendwie gemütlich, also um es mal positiv auch zu sagen, die sind halt gemütlich und in Stuttgart sind die Leute so, wie können wir Geld machen? Es ist wirklich so dieses scharfe Häuselbauer, es ist super das Klischee, aber das ist wirklich so, wie gründen wir jetzt eine Firma, wir haben das auch gelernt, wir haben das studiert, haben das wirklich so, die Jungs von Chimperator waren alle so und die sind jetzt alle Millionäre und das wollten die auch immer. Ich kenne in München überhaupt niemanden, der gesagt hat so, ich mache jetzt eine Musikplattenfirma, ich mache ein Musiklabel auf und damit werde ich reich. Das ist so, kenne ich niemanden.
Ty Jason.
Ja, stimmt. Aber er hat ein Label gegründet, aber er hat auf jeden Fall Hits produziert. Es gibt dann immer so einzelne Figuren, oder auch so, klar, Drunken Masters. Und im Endeffekt, ich glaube, die kommen ursprünglich aus Kempten, aber die sind auf jeden Fall der eine Montier, der andere Münchner. Die waren lange beide in München, irgendwie Münchner Act. Ich glaube, KZ hat ganz viele Alben in München auch gemacht. Die machen mit den Drunken Masters jetzt und die haben früher mit Ty Jason, glaube ich, 2 Alben oder sogar mehr gemacht. Also Fun Fact eigentlich, dass KZ zum Album machen immer nach München geht. auch wieder geil irgendwie.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber man kann doch mal gut diesen, diesen Bogen von Rap aus Köln zu deiner Karriere schlagen, denn du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, du hast dann angefangen mit einer Band, die hieß Crème Fraîche.
Ja.
Und es gab damals auch in Köln eine Rap-Band, die hieß Crème Fraîche, mit ihrem Riesenhit Moses, bitte hau mich nicht.
Den kenne ich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher. Aber das ist jetzt schon echt oft passiert in den letzten 15 Jahren.
Vielleicht hießen die gar nicht Creme.
Nee, die hießen nämlich
Creme de la Creme.
Ja. Ja, stimmt. Das ist nämlich schon echt oft passiert. Das ist sogar mal in einem Juice-Interview passiert, wo ich dann auch, wo wir alle so dachten, das war Creme Fresh-Interview für die Juice damals. Und ich so dachte, du bist doch Hip-Hop. Das war eine Hip-Hop-Journalistin, die sogar aus Köln war. Und die meinte so, gab's doch schon mal in Köln. Aber es war Creme de la Creme. Ja. Wir wurden immer mit denen verwechselt.
Okay. Ja,
immer. Die hatten auch den Hit mit dieser Haschisch-Kakerlake. Kannst du dich erinnern?
An den kann ich mich nicht erinnern.
Das war auch mit Video und so. Ja. Irgendwas mit bei Hempels unterm Sofa. Okay. Bei Hempels, da ist eine Kakerlakentempel. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall so eine Kakerlake, die dann halt so, da fällt dann irgendwie Hasch runter und dann frisst sie das und dann ist die Kakerlake so high. So richtig dummer 90er Comedy-Rap.
Ja.
Und wir wurden immer mit dem verwechselt. So. Und es waren immer so Leute, die gesagt haben: Ah, ihr seid das mit der Haschisch-Kakerlake. Ja. Voll geil, Mann. Und so. Und wir so: Ja, sind wir, ja.
Ich kannte die nur von, die hatten mal einen Song, der hieß Moses, bitte hau mich nicht.
Ja.
Moses, bitte hau mich nicht. Moses, tu mir bitte nicht weh. Ich bin auch nur der arme, kleine, schmächtige Tee. Das war die Hook.
Wow. Den kenne ich wiederum nicht, aber das werde ich mir gleich nachher reinziehen.
Ja, da wirst du richtig Spaß haben. Auf jeden Fall Crème Fraîche. Crème Fraîche.
Ja, ja, ja.
Was ich interessant finde.
Bist du noch einen Schluck
eigentlich? Oh ja, unbedingt. Klar.
Wow, dass du wirklich das Thema angesprochen hast. Münchner Hip-Hop. Warum gibt es keine Münchner Hip-Hop-Szene? Da hast du wirklich.
Ja, es gäbe ja, ich finde, es gäbe auch so.
Ich lange drauf gewartet auf die Frage.
Es gäbe ja von den Locations her sogar so ein bisschen Struktur. Also es gibt ja eine Clubszene in München, immer eine relativ aktive sozusagen.
Ja, da war auch immer Hip-Hop. Also ich bin ja selber da, Feuerwerk, kennst du Feuerwerk und so, da bin ich so Hip-Hop sozialisiert worden. Da gab es ja früher noch mehr Hallen, da gibt es ja jetzt quasi nur noch das Feuerwerk. Ja. Früher war da ja so eine Graffiti Hall of Fame.
Stimmt.
Zu deiner Zeit auch. Ja. Und da stehen jetzt irgendwelche Firmen und. Ja. Diese Kiesgrube gibt es nicht mehr, das ist jetzt alles Industrie.
Ja.
Aber da war früher, da habe ich auch immer, da gab es auch Freestyle-Sessions und so. Aber das war halt immer so local-mäßig. Also das war immer so, wir fördern hier Talente und du kannst hier ans Mic steppen und so. Aber da hatte niemand den Plan irgendwie, ich finde ein Talent und dann mache ich da Geld mit oder so. Ich glaube, dass du vielleicht den Anspruch auch brauchst, um dann jemanden so deutschlandweit aufzubauen, wie das eben zum Beispiel die Stuttgarter immer gemacht haben.
Naja, das ist wahrscheinlich im Ehesten. Ja, ein Bekannter von mir, der hat damals mit Tai zusammen auch immer so eine Party reingemacht, Fresh to Death hieß die in München, wo die sich dann auch immer Rapper eingeladen haben, als ich da war.
War die
so.
Im Crowns Club?
Die war, glaube ich, in verschiedenen Clubs.
Ja, ich kann mich erinnern.
Steve O. Hieß er, zusammen mit Ty Jason, seinem ältesten Kumpel, und die haben immer diese Fresh to Death Party gemacht.
Ja, ich kann mich daran erinnern, aber ich war da nie.
Naja.
Es gab in München nämlich, es ist vielleicht auch das Ding, dass es gab immer so gespaltene, es war so die andere Hip-Hop-Szene, so, wir auch so ein bisschen so, warum?
Das war quasi die B1-Hip-Hop-Szene.
Ja, so ein bisschen so Jiggy-mäßig halt auch. Und das war ja damals auch noch so ein Ding, so dieses so, bist du Roots-Fan oder Jay-Z-Fan? So, bist du Jiggy oder bist du real.
Ja.
So. Völlig bescheuert eigentlich alles, aber heute würde ich wahrscheinlich hingehen.
Ja, das stimmt. Hip-Hop-Partys gibt es auch gar nicht mehr so viele, die muss man ja wirklich mit der Lupe suchen. Auch in Berlin zum Beispiel. Super weird, wie wenig Hip-Hop hier stattfindet.
Aber ganz ehrlich, Hip-Hop-Partys waren das immer je die geilsten Partys?
Nee, nie.
Das ist eine geile Mucke, finde ich auch zum Bewegen. Ich wurde nie mit Techno warm, so sag ich mal, aber Techno-Partys sind natürlich die geileren Partys so.
Ja.
Ich finde auch Indie-Partys die geileren Partys, da ist die geilere Stimmung.
Das
auf Hip-Hop-Partys, wenn das dann in so eine R&B-Richtung geht, und ich sage jetzt in ganz großen Anführungsstrichen so Black-Music-Partys, dann ist es schon wieder irgendwie, dann kann es irgendwie wieder geil und wild sein so.
Ja.
Auch natürlich ein bestimmtes Klientel, aber da kann es abgehen. Aber Hip-Hop-Partys, da stelle ich mir so vor, wie dann so 90% Männer mit so Flexfit-Kappen und so Baggy-Pants rumstehen und nicken und so ganz wenig Frauen da sind. Das war meine Jugend eigentlich.
Die dann so alle angeiern.
Ganz schlimm.
Es gab mal in Berlin so eine Hip-Hop-Party-Reihe, die hieß Live-Demo. Mit Liveband, wo dann auch so gerappt wurde und Rapper vorbeikamen und so. Und dann die Band immer noch eine Zeit lang gespielt hat, auch Hits und so. Und dann danach so fließender Übergang
klingt
war
eigentlich ganz cool.
So DJ.
Klingt und so ein bisschen wie das alte Berlin.
Ja, das war cool. Das war auch so eigentlich nur so Boom-Bap und so.
Ja.
Deswegen, also war das sehr tanzbar. Aber ich war auch schon auf so Hip-Hop-Partys, auf sozusagen modernen Hip-Hop-Partys, wo junge Menschen waren, wo es mich schon, wo ich wirklich so richtig boomermäßig so gesagt habe, spiel das Lied doch mal zu Ende. Wieso musst du denn nach dem ersten Chorus direkt in den nächsten Song mixen und so?
Solange du nicht hingehst und dir Füchse wünscht,
das glaube ich noch. Nee, das habe ich, hab ich nie gemacht. Ich habe mir immer nur, was habe ich mir immer gewünscht? Ich habe mir immer, wenn ich gedacht habe, naja, der kennt eh nur Hits, habe ich mir immer Wu-Ha gewünscht.
Ja.
Und wenn ich dachte, der wäre ein bisschen cooler, dann habe ich mir immer Crooklyn Dodgers gewünscht.
Ja.
Das war immer.
Ich habe eine Weile mit meinem DJ V-Reta, Shoutouts an der Stelle, habe ich so ein Soundsystem gehabt. Das machen ja Rapper dann auch mal ganz gerne. Obwohl sie nicht auflegen können, aber er halt. Und das war wirklich so, er hat mir das dann am Anfang gesagt, er meinte so, übrigens, es wird sich jeden Abend Füchse gewünscht, also dass du es weißt. Und das war wirklich dann so. Und dann kamen immer irgendwann betrunkene Mädels und haben sich Füchse gewünscht. Ja. Und er hat dann einfach immer gesagt, ja, ja, ich spiele den gleich. Und hat den halt nie gespielt. Und dann kam immer so, es war wirklich jedes Mal, dann kam das Mädel dann nochmal, irgendwann war sie dann sauer und das war so das Spiel.
Ja, da haben wir, als ich im Privé aufgelegt habe, da hatten wir einen Trick, oh, jetzt wird die Mannerschnitte geöffnet.
Ich probiere das.
Weil da wurden sich auch immer die gleichen Scheißlieder gewünscht, so von den schicken Münchner Menschen. Die wollten dann immer irgendwann Summer of 69 hören zum Beispiel. Ne? Ist so ein Lied, das sie immer alle hören wollen. Zur Wiesn 10-mal so schlimm, aber schon außerhalb wollten sie es immer hören. Und wir haben einfach irgendwann so die 10, 20 schlimmsten Lieder auf ein Papier geschrieben und ausgedruckt und das dann laminiert.
Wow.
Und immer wenn die kamen, sich das gewünscht haben, denen die laminierte Liste, und dann war sofort Diskussion vorbei, weil die das dann so als offizielles Dokument wahrgenommen haben, weil es laminiert war.
Das kenne ich aus so einem Gitarrenladen in Hamburg, auf dem Kiez, da gibt es einen Gitarrenladen, da steht, da ist so ein laminierter Zettel, welche Lieder man nicht spielen darf auf
Stairway
Gitarre.
Stairway to Heaven
und
Deep Purple
Hotel California und so halt. Alles verboten.
Ja, wenn es laminiert ist, funktioniert es.
Ja.
Das ist der große Trick.
Ja, auch ein guter Satz. Vielleicht auch Titel deiner Autobiografie, musst du überlegen.
Absolut, ja. Auf jeden Fall. Was ich interessant finde, darauf wollte ich ja gerade eben eigentlich zu sprechen kommen. Wenn man mit dir über deine.
Ich erst mal weiter, ne? Sorry.
Ja, unbedingt. Ich
unterbrechen auch.
Wenn man mit dir über deine alte Band spricht, über Creme Fresh, ich hab immer das Gefühl, dass ich entweder Creme falsch ausspreche oder frech.
du sprichst das auf jeden Fall falsch aus. Du kannst einfach wie diesen Joghurt.
Wie sprichst du denn immer
Creme Fresh. Fresh einfach.
Creme
Fresh. Also wie, dieses.
Creme Fresh.
Creme Fresh.
Creme Fresh.
Creme
Fresh. Naja, das Zeug würde ich ja Creme Fresh nennen.
Ach so, stimmt. Nee, dann nicht wie den Joghurt.
Ja, das also ist nicht ja, weil es ja französisch.
Nee, überleg dir, wie so ein Deutscher den Joghurt aussprechen würde.
Creme Fresh.
Ja, einfach so. Genau so.
Wenn du in einem Interview oder sonst so über alte Creme Fresh-Zeiten sprichst, dann finde ich es interessant, dass du. Und das. Ist, lustigerweise zieht sich das so sehr durch deine gesamte Diskografie, dass dir immer Sachen unangenehm sind, die du früher gemacht hast.
Ja,
aber es ist ein Phänomen des Rap, glaube ich. Das ist ein Phänomen, das am stärksten im Rap vertreten ist. Ich glaube, andere Musiker, Punkrocker, Indie-Bands und so, die haben immer, da habe ich früher mal ein geiles Solo gespielt und so, das ist immer noch okay irgendwie. Aber, aber keine Musik, wahrscheinlich gibt es keine Musik, die so schnell altert wie Rap,
ach so, meinst
weil
du?
Die eben so auch natürlich auf Sprache konzentriert ist.
Ich glaube schon, dass es viele Rapper gibt von den Großen auch, wo ich sagen würde, die feiern alles, was sie gemacht
haben.
Also
wenn ich mit den Fantas, wenn ich Michi treffe und ihm sage, ich will, dass ihr Kartoffelclip mal wieder spielt, das ist auf dem ersten Album drauf war, dann sagt er, auf gar keinen Fall. Also so, und ich finde die aber immer noch geil, die alten Nummern.
Für mich sind die Fantas voll das Phänomen. Das sind, glaube ich, wenn ich jetzt kurz überlege, also vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so gefühlt die einzigen deutschen Rapper, die ich nie getroffen habe. Weil die so in so einer völlig anderen Welt stattfinden.
Ja.
Ich sehe die so halt im Fernsehen. Also wenn ich mal im Hotel, kein Corona, das ist Manna, das ist nur Manna-Schnitte.
Der Manna-Husten.
Klassische Manna-Husten, ich habe die Waffeln eingeatmet, das war dumm.
Manna-Grippe.
Die Manna-Grippe, das ist wie die Wiesengrippe, nur anders. Wie du vorhin von der Wiesen gesprochen hast, haben wir auch gemerkt, dass du in München gelebt hast. Dass jeder Nicht-Münchner würde sagen, auf den Wiesen. Ist mir nur aufgefallen. Nee, die habe ich nie.
Bist du auf die Wiesen gegangen, als du in München gewohnt hast?
Ja, voll. Also es gab so, ich hatte alle
welches
meine Phasen.
Zelt? Das ist immer das Wichtige.
Das ist total absurd. Ich glaube so in meiner Generation und so in meiner Art von, weiß ich nicht, auch so in meiner Subkultur so von jungen Leuten, damals jungen Leuten, waren immer alle im Schottenhammel.
Im Schottenhammel, na klar.
Immer.
Das ist das junge Leute-Zelt. Das ist das junge Leute-Zelt. Nee, wir sind immer ins...
Ah, krass, das ist das junge Leute. Ja, wahrscheinlich. Ja, weil die alle reinlassen oder so. Ja, Nee, ich hatte auch so Jahre, wo ich so Anti war und so Kiffer war und so.
Klar.
Nee, Wiesen voll scheiße und so. Ja. Und da hatte ich, glaube ich, ein Jahr, da war ich 14 Mal da oder so. Also ich hatte so alles. Und jetzt, ich fahre nicht extra hin so. Ja. Ich meine, jetzt gibt es das ja eh nicht so. Ja. Auch nicht so schlimm. Aber ich würde jetzt nicht extra hinfahren. Aber ich, vielleicht würde ich sogar extra wieder hinfahren. Also wenn es dann wieder ist, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Ja.
Ich bin ja, ich hab, war in meinem Freundeskreis, also auch damals, als ich in München gewohnt habe, deswegen auch so exotisch, weil ich auch auf die Wiesen gegangen bin, um mir Fahrgeschäfte und sowas anzugucken. Mhm. Ich bin auch immer gern in so, nicht Geisterbahnen, also ich mag nicht so gern erschrocken werden, aber Dinge, die ähnlich sind wie Geisterbahnen, so Pfannhäuser und so, sowas habe ich immer wahnsinnig gerne gemacht. Es gibt ja zum Beispiel auch diese, wo immer alle davor stehen, diese Rutsche.
Ja.
Die so, mit diesem Laufband, wo immer die Besoffenen alle hochputzeln.
Man muss sich das so vorstellen, so eine, die ist so 100 Jahre alt oder sogar älter. Ja. Also ein Fahrgeschäft von unglaublich, aus längst vergangenen Zeiten. Ja. Und ich glaube, das Einzige, was halt nicht 100 Jahre alt ist, dieses Laufband. Früher mussten die Leute wahrscheinlich hochgehen. Ja. Und das war wirklich so ein, das ist ein Ding in München. Ich habe da schon als Kind, standen wir dann da, wenn wir die Wiesen verlassen haben, mit den Eltern, haben hochgeguckt, weil es halt so lustig war, wie die total Besoffenen auf diesem Laufband nicht mehr stehen konnten und so ein Angestellter, die dann halten musste und dann sind die besoffen die Rutsche runtergerutscht und haben sich gefreut.
Und das finde ich aber so geil an der Wiesn, da gibt es so zwei, drei von diesen Dingern. Mhm. Es gibt ja noch das Teufelsrad, so eine Drehscheibe, wo Leute so lange wie möglich draufstehen müssen, mit einem Moderator, der dann auch mal so einen Punching Ball irgendwann runterfallen lässt. Ja. Und da stehen natürlich auch nur Besoffene drauf. Die dann so. Und dann auch immer so ein Motto ist, ja, jetzt müssen zwei Männer, jetzt, und dann macht er manche, lässt er die auch gegeneinander boxen auf der Scheibe und so.
Ja.
Das ist immer total geil.
Ja, das hat dich vielleicht interessiert, weil du ein Moderator und Showman, Showmaster absolut bist.
Deswegen, wahrscheinlich.
Ja, voll. Ich fand's auch mal cool.
Und dann gibt's noch Auf geht's beim Schichtel.
Ja.
Wo so eine Varieté-Show stattfindet. Wo
auch am Schluss, 100 Jahre alt.
Ja, genau. Ja, und am Schluss wird einer geköpft aus dem Publikum. Ja. Und ich wurde da mal geköpft.
Wow.
Ja.
Also du weißt, wie es geht, ja?
Ja, ich weiß, wie es geht. Ich wurde beim Schichtel geköpft.
Das ist ja krass. Das wurde ich nie.
Na, kannst mal sehen. Dafür musst du morgens um 11 auf die Wiesn gehen.
Da kommt
man noch eher dran.
Ja, das ist das Ding. Also ich habe wirklich auch so, also kennt ja jeder in München so, dass dann so Leute so um 9 auf die Wiesn gehen, um sich anzustellen und dann um 11. Ich war immer so, mache ich nicht.
Na.
Könnt ihr machen, ich komme dann so um 19 Uhr. Ich habe auch so die Regel, wenn ich da hingehe, dann betrete ich dieses Gelände nicht nüchtern, weil es unerträglich ist. Also man muss mindestens eine Presshalbe sich irgendwie auf der Rolltreppe von der U-Bahn reinschieben oder so. Und dann kann man da raufgehen und dann finde ich das auch okay, wenn es so 19 Uhr ist, weil die machen ja eh um 22 Uhr oder so zu. Und wie viel Mast soll man trinken? Also ich finde, also das Bier ist ja eh, die tun da irgendwie Alkohol ins Bier, glaube ich.
Ja.
Also das ist so... Das Bier ist irgendwie krass und stark dort und nach drei Maß ist wirklich,
absolut.
Ich vertrage schon okay Alkohol und so und ich bin eigentlich nie so betrunken wie auf der Wiesn. Also nach der Wiesn ist man so ein Klischee betrunkener, schläft man so mit Klamotten ein, so Sachen, die einem eigentlich nicht mehr passieren. So schläft in Klamotten ein, man wacht irgendwo auf, man kotzt. Ich kotze nicht, aber nach der Wiesn kotze ich manchmal so. Ganz schlimm eigentlich.
Aber dann
ich sollte doch nicht hinfahren.
Dann ist ja auch schön, immer dann noch ins Käferzelt auf eine Champagnermaß.
Das gibt es da wirklich, oder was?
Eine Champagnermaß. Ein Liter-Glas, das mit Champagner gefüllt wird.
Was kostet das?
Weiß ich nicht mehr, keine Ahnung, habe ich nie darauf geachtet. Ich habe es ja nie gekauft und die
aber
Leute.
Wahrscheinlich, also ist ja Wahnsinn.
Die Leute, die es sich da geholt haben, die haben irgendwie, denen war eh alles
egal. War den Busch. Du warst da mit Olli Kahn, nehme ich an.
Natürlich, nur, jeden Tag.
Geil. Das muss ich mal machen. Irgendwann mache ich das.
Naja, das, aber es ist trotzdem, ich weiß noch einmal, waren wir auch im Zelt, ich weiß gar nicht, wir sind auch mal ins Schottenhammel gegangen, aber wir waren auch im, da hinten in dem, ich weiß gar nicht, wie das keine Ahnung, kriegen wir zusammen, irgend so ein Festzelt. Und dann waren wir den ganzen Tag da mit meinem Mitbewohner und dann dann wurde zugemacht, um 10 machen die ja zu und dann sind wir raus und dann habe ich meinen Mitbewohner verloren im Gewühl und wusste nicht, der war plötzlich weg. Und ich so, dann bin ich so nach Hause gefahren und so und dann kam ich zu Hause an und er war nicht da und ich so, hey, der muss ja vor mir weg gewesen sein und er ist einfach nicht aufgetaucht und irgendwann nach einer Stunde kriegst du eine SMS, ich bin in die Hände einer Biersekte geraten.
Ja, das ist...
ist er irgendwie noch weitergezogen. Das war mein schönstes Wiesenerlebnis. Aber ja, interessantes Fest auf jeden Fall.
Jetzt habe ich da irgendwie Bock drauf, ganz komisch, aber liegt wahrscheinlich auch an Corona.
Ja, aber es ist auch, ich hatte auch
die Vorstellung
Spaß.
Ist auch irre,
also,
oder? Gerade
natürlich
das
sind da Idioten und so weiter und so fort, aber es sind überall auf der Welt Idioten und trotzdem kann ich Spaß haben überall.
Du kannst halt da nicht nüchtern sein. Und ganz großer Fehler, also das mache ich sowieso seit vielen Jahren nicht mehr, aber das habe ich einmal als Teenager, war ich bekifft dort.
Ja, das geht
mit meiner Clique. So, alle so Kiffer und wir waren so... Wow, was machen wir hier? Wow, das ist ganz komischer Vibe hier. Wow. Ja, das war eigentlich schon, ja. Für die Anekdote hat es sich gelohnt, aber war Horror.
Na, das glaube ich. Also, kommen wir doch nochmal zu deiner Band Creme Fresh.
Ja.
du hast so dieses, so Sachen, die du früher gemacht hast, die findest du irgendwie nicht mehr so geil. Why is it?
Also da muss man dazu sagen, da gab es irgendwann so eine, wie nennt man das, so eine Zäsur, so ein Bruch einfach. Mhm. Nach Trennung dieser Band habe ich tatsächlich, glaube ich, erst meinen eigenen Stil so gefunden. Ja. Das klingt komisch, wenn man das selber sagt, aber das ist einfach so. Ich habe ja vorhin gesagt, auf den ersten Alben von Creme Fraiche oder auf dem Demo-Tape und der ersten CD dann, was man so damals so dann selber gemacht hat, da rappe ich wie Samy Deluxe und schreibe Text wie Blumentopf und das hat sich so ein bisschen dann durchgezogen, dann haben wir so einen gemeinsamen Stil gefunden, aber ich habe mich da glaube ich auch immer sehr, also Keno, der andere Rapper, der jetzt ja der Frontmann von Mut Mama ist, das war immer so ein Kompromiss irgendwie und ich glaube, dass Bands das immer sind, aber das kann ja auch was total Positives sein. Ja. Und ich habe mir auch immer eigentlich eine Band gewünscht. Ich wollte das auch immer. Ich wollte das auch gar nicht solo machen. Wurde dann quasi durch diesen Bruch irgendwie auch gezwungen und habe nicht direkt eine neue Band gegründet, sondern einfach weitergemacht. Und dann eben mit Yo Picasso eigentlich 2015 dann so das Album gemacht, was so diesen Stil, würde ich jetzt mal sagen, so begründet hat. Und seitdem lebe ich auch von Musik und so. Und das ist irgendwie für mich so ein anderer Herangang an Texte vor allem. Es geht nicht so sehr um die Produktion, sondern um die Art und Weise, wie man ja so auf wie man auf Themen blickt und die an die herangeht. So, dass ich weiß ich nicht, vielleicht ist es auch an der Zeit, meinen Frieden mit meinem jüngeren Ich zu machen, aber es war für mich auch ganz wichtig, dass ich mich davon irgendwie nochmal klar distanziere, jetzt nicht mal unbedingt öffentlich, aber einfach für mich und dann auch, wenn ich darauf angesprochen werde, natürlich auch irgendwie öffentlich. Und ich höre mir das auf jeden Fall ganz lange schon nicht mehr an. Also das letzte Album, da gibt's ein, zwei Lieder, die ich cool finde und auch bis heute cool finde. Ja. Aber sonst aus der gesamten Diskografie, das ist für mich so Rap in den Kinderschuhen und so Findungsphase und wie so eine Schülerband und man kopiert hier ein bisschen und da ein bisschen und ich passe mich auch ständig eben Keno ein bisschen zu sehr an, auch lyrisch so. Ich habe da irgendwie nicht so sehr zu mir selber gefunden und das habe ich dann später erst und deswegen, genau, das that's why is it, sagt man das so? Ja. That's why.
Nee, so sagt man. Aber du bist ja mit Keno damals auch so über Jams gezogen und zu so Jams und Battles und so und dann seid auch immer irgendwie gegeneinander angetreten.
Wir haben so eine ganz klassische Hip-Hop-Sozialisation.
Du hast dann auch mal erzählt, dass dass immer einer von euch beiden gewonnen hätte, weil aber auch einfach gar keine Konkurrenz am Start war.
Ja, also in München kann man das zu der Zeit auf jeden Fall schon sagen. Wir haben die allermeisten Battles gewonnen. Irgendwann kam UZU nach München aus Stuttgart, mit dem ich auch bis heute irgendwie verwandelt bin und mal Musik mache. Und der hat dann gleich mal, glaube ich, gegen mich gewonnen. Ja. Aber das war schon so, also ich weiß nicht, in den Nullerjahren, die paar Freestyle-Battles, die es dann da gab, da gab es niemand. Da gab es niemand mit Talent. Das war wirklich so, da sind wir wieder beim Thema von vorhin so. Also ich meinte ja vorhin, es lag bestimmt nicht an Talent, aber da wurde nichts gefördert. Ich glaube, da wurde niemand gepusht irgendwie mit Rappen anzufangen oder so und es war diese Generation nach Blumentopf, da gab es einfach ganz lang nichts und dann kamen so wir, also zumindest in dieser Münchner Hip-Hop-Szene bei diesen Battles, das war wirklich so, wir waren nicht krass gut, wir haben dann auch die Realität gecheckt, als wir gab damals dieses One-on-One Freestyle-Battle, das gab es in jeder Stadt und alle Gewinner, immer die beiden Finalisten, sind dann in so ein Finale, in Deutschland-Finale gefahren, wir waren halt die beiden Finalisten, weil wir halt im Finale waren in München gegeneinander und dann sind wir nach Dortmund gefahren, sind beide in der ersten Runde raus und auch einfach verdient. Also das war einfach ein ganz anderes Niveau. Es war auch viel rougher. Wir waren halt wirklich so Münchner und die kamen dann an, haben Mütter gefickt. So, und wir waren so, das ist auch gar nicht so cool und so, sei doch mal chilliger. So auf der Bühne wirklich so.
Ich weiß, also das Falk hat das erzählt, als er dich interviewt hat, dass der, gegen den du verloren hast, der hätte die ganze Zeit nur Sexlines.
Der hat auf jeden Fall meine Mutter gefickt, das weiß ich noch. Und ich hab reagiert, ich habe das nie vergessen mit der Zeile, Junge, hier geht's ums Freestylen, du musst nicht so aggressiv sein, vielleicht musst du in Therapie rein. Und dann war so, riesige Halle in Dortmund, ne? Und dann so, Stille. Und so, okay, es war keine Punchline hier. Hier ist es keine. Und er kam so mit, ich hab die Fotze gefickt und dann kamst du, Missgeburt, raus und ich war so, what the fuck? Und alle so, und ich war so, okay, ich verliere. Ja. Und Keno hat auch direkt verloren so und das war eine ganz andere Nummer und es war auch so Reality-Check, das war auch wichtig. Aber da war die deutschlandweite Szene war einfach auch schon weiter, das war, München war auch so viel so komisch in so einer anderen Welt und da gab es schon Bushido und so, weißt du? So,
ja. Du freestylst nicht mehr so viel, oder?
Nee, ich hab tatsächlich jahrelang noch bei jeder Show gefreestylt und vor ein paar Jahren habe ich gesagt, ich freestyle gar nicht mehr, nur bei Konzerten und ich freestyle nicht mehr mit irgendwelchen Jungs oder Mädels, gab es ja damals traurigerweise fast keine Rapperin, heute gäbe es die ja, aber es gibt irgendwie, ich freestyle jetzt nicht mit irgendwelchen Leuten im Alltag. Ja. Eigentlich schade, ich habe es auch mit ein paar Leuten immer vorgehabt, wir haben es aber dann nie gemacht und dann habe ich irgendwann gecheckt, so, das ist halt wie bei allen Sachen, ich hatte zwar immer viele Shows, aber ich habe dann immer nur diese 10 Minuten am Abend gefreestylt. Das war, und dann wurde ich halt auch nicht mehr besser, sondern eher langsam schlechter.
Ja.
Und ich habe dann vor allem jahrelang so eine Clown-Nummer gemacht, also was heißt Clown-Nummer, das war auch mal cool und das ich weiß auch noch, wie ich das erste Mal von irgendeinem Ami gesehen habe, so, und das war so voll mindblowing, aber ich habe es dann jahrelang durchgezogen. Ich bin dann so, ich habe mir so Sachen geben lassen,
ja,
so Sachen aus dem Publikum geben lassen und auf die dann halt
na, verstehe
ich. Improvisiert Reime gesucht und dann halt so gerappt, so gefreestylt über diese Dinge.
Ja.
Und das habe ich wirklich, das habe ich auch vor 10.000 Teenagern als Casper-Vorgruppe gemacht und es hat immer die Leute so, boah, und irgendwann habe ich mich aber darin gehasst, weil im Endeffekt habe ich fast immer die gleichen Sachen bekommen und hatte dann halt auf alle Sachen die Reime und es war dann so, ich habe das dann selber, es hat überhaupt keinen Bock mehr gemacht und es hat aber immer funktioniert und dann habe ich irgendwie gesagt, so will ich aber selber nicht auf die Bühne gehen, ich kann nicht, ich muss Dinge ab und zu ändern, damit es mir wieder Spaß macht, so, ich will nicht der Clown sein, der jetzt über das Feuerzeug rappt, oh nein, ein Feuerzeug, wer hätte damit rechnen können, so, ja. Genau, deswegen habe ich dann gesagt, ich muss es lassen.
Ja. Das ist wahrscheinlich immer die Gefahr, wenn man freestylt, dass man irgendwann sich selber auf den Sack geht, weil man merkt, dass man so Go-Tos hat, die man dann immer wieder...
Ja, voll. Also deswegen war das eigentlich auch so ein Mittel dagegen, aber das war dann quasi am Ende ein, wie sagt man, Schuss ins eigene Bein. Oder das war dann das Gegenteil.
Ja. Verstehe. Ja, ich habe damals, in den 90ern in Köln hat René viel rumgehangen, MC René.
Ja, klar.
Und den habe ich dann auch 2-3 Mal auf Jams erlebt und das war ja immer... Da waren ja immer alle so, ey, wie krass kann man bitte freestylen?
Also. Ja, aber René ist ja auch wirklich bis heute so ein Typ, dem würde ich ja zutrauen, der freestylt wahrscheinlich wirklich noch alleine. Mhm. Also der ist so ein Typ, der lebt der Rap auf so einem anderen Level auch nochmal, der ist ja auch bestimmt gute 10 Jahre älter als ich. Und ich habe eine Anekdote mit René, es gab mal ein völlig absurdes Konzert, es muss so vor 7-8 Jahren gewesen sein, in so einer Autobahn-Disco irgendwo im Allgäu, glaube ich. Und es war wirklich, das Line-Up war Schwester Eva, damals so der neue Scheiß, Fettoni und Edgar Wasser, damals als wir unsere erste Platte zusammen gemacht haben. Chefcat war da und MC René war da und ich glaube noch irgendjemand, den ich jetzt vergessen habe. Und also völlig komisches Line-Up auch und ich dachte damals so eigentlich ganz geile Jam, auch dass da so Schwester Eva ist, so Street-Rap und wir so die Backpacker und das so gemischt und cool. Die Location weird, aber da werden ja dann die Hip-Hop-Fans hinkommen. Und das war natürlich gar nicht so. Da waren dann einfach, da war dann die Laufkundschaft von der Autobahnraststätte, von der Autobahn-Disco. Und ich komme ja aus der Großstadt, ich kenne das gar nicht, so Autobahn-Disco in der Provinz. Das war ganz schlimm, auf jeden Fall, alles daran war schlimm. Schwester Eva war sehr eindrucksvoll damals und ist dann noch nachts, glaube ich, im Gasthof zur Post. Natürlich waren wir alle im Gasthof zur Post, irgendwo in so einem Dorf.
Ja.
Schwester Eva noch in die Familienhausbar eingebrochen und dann aus dem Hotel geflogen. Das ist eine andere Geschichte, aber auf jeden Fall bin ich dann so nach 3 Stunden Schlaf aufgewacht, weil, du kennst auch diese Balkons, die über 2 Hotelzimmer gehen, so, weißt du? Und da war halt MC René im Nachbarzimmer und auf einmal steht MC René auf meinem Balkon um 10 Uhr morgens, wo wir alle erst um 6 im Bett waren oder so, und freestylt. Und ich dachte so, bin so aufgeblieben, so René, komm so raus und dachte so, da ist irgendjemand, aber da war gar niemand. René hat einfach nur gefreestylt für sich, das war sein Morgensritual.
Ja.
Und ich muss sagen, heute respektiere ich das sehr. Das ist eigentlich, das ist auch, das ist halt wahrscheinlich seine Meditation. Deswegen glaube ich, René wird nicht schlechter, der wird einfach für immer freestylen.
Putting the free in freestyle.
Ja.
MC René, na, absolut.
Ja.
Ja, du hast dann erzählt, du hast ja dann auch zwischendurch noch eine Schauspielausbildung gemacht an der super renommierten Otto Falkenberg, die ja rechts der Isar ist, da oben in Heidhausen. Und da ist
die ist jetzt nicht mehr, die ist an der Maximilianstraße, direkt im Epizentrum.
Okay, aber die war zu deiner Zeit war die ja wahrscheinlich noch da oben, oder?
Nee.
In Heidhausen. Nee, bei dir war die schon. Verwechsel ich die gerade? Nee, ist doch die Otto Falkenberg. Nee, ich meine die August Eberding. Nee, du meinst
die August Eberding. Ich habe mich gerade schon gewundert, weil ihr Falkenberg war früher nochmal ganz woanders.
Ja, stimmt.
Auf jeden Fall war das die Zeit, da war die HFF gerade im Umzug und deswegen war ich überhaupt, weil natürlich Schauspielschule, Filmhochschule, ja. Da war ich auch da bei euch in deiner alten Schule noch, ja, manchmal auf irgendwelchen Kellerpartys. Und dann kam dieses 99 Millionen Euro Gebäude.
Ja, ja, wir haben da geile Partys gemacht.
Das ist das Ding. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass in der 99 Millionen Euro HFF so geile Partys waren wie in der abgefuckten
HFF.
Weil das nochmal ist das Ding so, dass die...
Das stimmt, das glaube ich auch. Wir mussten, jedes Erstsemester muss eine Party organisieren.
Ja, normal.
Und,
ja, ja.
Und da haben wir damals, und ich muss auch immer ein Motto haben, und unser Motto war I love school. Und wir haben es auch gemacht wie so ein Highschool-Abschlussball.
Ja.
Also haben wir die ganze Party, alle hatten so riesen Rosetten an ihren wow. Klamotten, alle Erstsemester, wo so drauf stand Best Quarterback oder irgend so ein Scheiß.
Boah, sowas hätte ich mir immer gewünscht.
Das, na, das war echt cool. Und dann haben wir sogar eine Band gegründet und im Studio sind wir dann aufgetreten und haben irgendwie Like a Virgin gecovert, weil das unsere Filmprofessorin irgendwie so toll fand. Das war echt super. Das hat echt riesen Bock gemacht, da die Party. Das war echt immer gut da an der HFF. Gut.
Naja. Ich war auf der Falkenberg und die war in der Innenstadt.
Stimmt, ja, stimmt, die war in der Innenstadt. Habe ich verwechselt, ja, mit der Eberding. Ja, aber eine sehr renommierte Schauspielschule auf jeden Fall.
Ja.
Und
ja. Ja.
Was war das? Wie war die? Du hast ja irgendwann auch, ich habe mal gelesen, dass du gesagt hast, du hättest dann das gemacht, weil du gemerkt hast, okay, mit Rap komme ich nicht weiter. Das ist einfach eine Sackgasse. Ich muss jetzt irgendwas anderes machen, was irgendwie ein bisschen erfolgsversprechender ist. Und da das sozusagen dein zweites großes Interesse war, eben Schauspiel, hast du dann gedacht, ich mach das.
Ja, so mehr oder weniger. Also ich kam eigentlich auf die Schauspielidee, die hatte ich, glaube ich, schon mal so als Stöpselkind irgendwann. Und das war aber für mich irgendwie unrealistisch oder so, obwohl es auch so Schauspieler so in der Familie gab, so ein bisschen weiter weg. Es war gar nicht so das Ding für mich. Und hatte das aber dann eigentlich ganz lange aus den Augen verloren. Und das kam dann aber über die Musik, kam ich überhaupt auf die Idee, weil Keno und ich damals mit Cream Fresh auch immer so, ich nenne es mal so Sketche gemacht haben in den Shows. Immer so Quatsch gemacht zwischen den
so Live-Liedern sozusagen.
Genau, so Live-Skits, ja, wirklich. Und teilweise aber auch wirklich geprobt und mit Kostümen und so richtigen Quatsch. So, das, ja, also man könnte jetzt sagen, ich hatte da nicht genug Durchhaltevermögen, aber hatte ich ja dann doch. Ich habe ja nie aufgehört mit Rap. Aber das war ein paar Jahre, dachte ich so, nee, das ist das Ding, das wird das Ding. Und wir werden, das werden wir auch schaffen und so. Und dann hat sich aber irgendwann abgezeichnet, das bleibt Nische.
Ja.
Und Nische im Deutschrap in den Nullerjahren hieß halt, auf jeden Fall kannst du nicht davon leben.
Ja.
Du hast so Fans vielleicht ein paar und die Juice schreibt über dich und das ist das höchste der Gefühle. Ja? Und du wirst auf eine Jam in Wuppertal eingeladen oder in Leer aus Friesland. Nein, überhaupt nicht. Das ist, du spielst auch mal in Berlin und wir waren in München, waren wir ja immer so eine Nummer, so Locals halt. Ja? Aber das war's. Und das war's auch. Und das lag nicht nur an uns. Im Nachhinein kann man vielleicht auch sagen, vielleicht auch ein bisschen uns, aber es lag auch an der Zeit. Es war in ganz Deutschland nicht anders. Also ich kenne ganz viele Leute, die heute ziemlich groß sind bis Superstars sind, die in der Zeit das Gegenteil waren. Die waren genau wie wir. Also Materia, Casper waren genau wie wir. Hm. Auch eigentlich ähnliche Generationen. Die sind vielleicht 2 Jahre älter als ich oder 3 oder so.
Ja.
Und man hat sich auch immer auf Jams getroffen. Und die Orsons, also alle von denen, die waren damals noch Mackes und Plan B, Tour und Cars, es war immer so.
Und Mackes und Plan B, die sind doch so durch Schulen getourt, die hatten doch so eine Art
Rap-Musical
oder ein Theaterstück oder so.
Ja, die hatten, genau, man muss auch sagen, das kann man ja so heute nach all den Jahren mal sagen, diese Sketche, die wir gemacht haben, es war ein bisschen, also Mackes und Plan B waren eigentlich die Ersten, die sowas gemacht haben und das war so, das war sehr inspirierend, sag ich mal. Also die haben das schon so vorgelegt und haben auf einmal so das auf so ein anderes Level gebracht und sich so Sachen ausgedacht. Und wir waren so, what the fuck, was machen die denn?
Ja.
Und das war aber alles winzig, also wirklich winzig. So. Ja. Ich habe dann irgendwann, wir haben wirklich oft mit Max und Plan B in irgendwelchen Jugendzentren in Süddeutschland gespielt. Und für nix oder für Fahrt oder für 200 Euro, ja. Und dann habe ich irgendwann gehört, die kriegen 500 Euro. Und ich war so, boah, die kriegen 500 Euro, so, ja.
Sie haben es geschafft.
Es war wirklich das Gefühl, die haben es geschafft, so. Und irgendwann haben wir auch 500 Euro bekommen. Und das war es dann halt. Und dann habe ich so gecheckt, ich muss irgendwas probieren noch, weil ich hatte auch kein Abitur und so. Also Keno hat da Medizin angefangen zu studieren. Der hat halt so Abi, voll in guten Durchschnitt. Ich war so, fuck, wenn ich jetzt nicht irgendwas mache. Er
braucht kein Abitur.
Nee, Rap braucht kein Abitur, aber Rap, das Lustige ist ja, Keno hat dann auch hingeschmissen und lebt heute von Rap, so, weißt du? Aber ich hatte irgendwie, hatte ich so Torschusspanik, dass ich muss das machen und dann war natürlich mein sicherer bürgerlicher Berufswunsch, war dann Schauspielerei. Und es hat dann auch geklappt, also es war dann für mich, es war auch für mich mega wichtig. Tatsächlich war das auch für mich immer so ein Komplex, dass ich so kein Abitur hatte und so mega der Schulversager war und irgendwie gar keine Chance hatte auf eine Uni und so. Es war dann immer die Musik. Es war dann, wie gesagt, nicht so vielversprechend. Dann hat mich diese fucking Elite-Schauspielschule genommen auf einmal. Ich hätte nie gedacht, dass die mich nehmen. Da haben die mich genommen. Und das war schon krass wichtig für mich so. Und dann habe ich auch ein paar Jahre gedacht, das ist es jetzt. Und Rap war so, schon, ich mache das schon noch, aber das ist jetzt mein Hobby. Und so Theater ist jetzt mein Ding. Ja. Aber dann auch nicht so lang zum Glück. Also es war dann tatsächlich, die Ausbildung war mega cool, wobei auch, man hasst es natürlich dann auch irgendwann, du reißt dich da mega auf. Und dann war ich 2 Jahre am Theater und das war der Horror. Ja. Ich habe es so gehasst vom ersten Tag an. Ich war so, okay, das Theater, scheiße. So. Ja. Und dann hat es zum Glück doch geklappt. Mit der Musik.
Ja, das finde ich ganz faszinierend, weil, also wie du ja sagst, Otto Falkenberg, Mega-Elite-Schule, auch irgendwie Leute hacken sich irgendwie Finger ab, um da aufgenommen zu werden und so. Ja. Und bei dir klingt das immer so ein bisschen so en passant, ja, dann habe ich das halt gemacht. Und,
nee, also es war schon, wie gesagt, es war mega emotional für mich, dass die mich nehmen, das war voll abgefahren so.
Aber das ist ja auch so, ich meine, so eine Schauspielausbildung, da ist ja auch viel so seltsame Psychospielchen im Grunde genommen, also so, wo man dann vor der Gruppe irgendwie das Innere finden muss und so weiter und so fort.
Ja, ich glaube, dass es ist ein bisschen mehr Klischee vielleicht, als es wirklich so ist, aber es ist wahrscheinlich auch wirklich so und wenn man es aber mal gemacht hat, dann checkt man gar nicht mehr, wie sehr das so ist.
Ja.
Und ich glaube aber auch, dass das eine Typfrage ist, wie Psycho das für dich dann ist. Ich glaube, bei mir ging das. Ich bin da, war da irgendwie relativ offen. Ich war aber auch in der Fraktion, ich war so, das ist die Rettung meiner Biografie. So. Das ist die einzige Möglichkeit, aufzusteigen für mich. So. Weißt du, wie gesagt, Schule so verkackt und so. Und ich war davor, ich hatte schon mal eine Ausbildung gemacht. Ich war staatlich geprüfter Kinderpfleger.
Ja.
Weißt du, das ist ein Job, den eigentlich klassisch gesehen, ich sag's einfach, wie es ist, auch wenn es hart klingt, den machen eigentlich Mädchen ohne Schulabschluss.
Ja.
Ja, also das
Mädchen ohne Abitur, wie das wie
die eigentlich sogar ohne Schulabschluss. Also tatsächlich so, wenn für überhaupt Hauptschulabschluss.
Ja.
Ganz oft nichts oder so, oder also nicht mal Quali so. Und das war auch okay für mich. Ich war jetzt immer nicht, das Statusding war gar nicht so wichtig, aber es war auch irgendwie doch auch wichtig und vor allem geldmäßig ging da gar nichts. Fun Fact, am Theater habe ich dann genauso viel verdient. Das ist einfach Existenzminimum, vor allem als Anfänger.
Ja.
Aber das war irgendwie, weiß ich nicht, für mich gefühlt irgendwie so der Aufstieg in so eine komische akademische Künstlerwelt. Mhm. Und das war so Mitte 20, wie ich da war, war das irgendwie super wichtig. Und dann später am Theater, da wurde ich dann auch 30 in dem Jahr und da habe ich auch Picasso gemacht, war es dann alles nicht mehr so geil oder die Realität hat dann hart gehittet, wie man so schön sagt. aber jetzt habe ich einen Faden verloren. Ich trinke noch ein Stück.
Naja, hau rein.
Hast du ihn noch?
Ist da noch was drin? Also ich würde noch
nicht so wirklich, ne? Ich habe nämlich die Flasche hier bei mir. Haben wir noch. 3 Meter Abstand und ich habe die Flasche fast leer getrunken, glaube ich, ehrlich gesagt.
Muss mal gucken, da ist glaube ich auch noch sowas Ähnliches wie so Cremant oder so.
Ach so ist das.
Im Kühlschrank unten da in einem Fach müssen noch irgendwie.
Ich muss sagen, ich genieße das gerade sehr. Ich muss sagen, ich trinke viel weniger als früher.
Ja, ich auch.
In dieser Pandemie-Situation. Und das ist irgendwie, wenn man da mal trinkt, finde ich es irgendwie auch geil.
Ja.
Ja. Ich habe mich echt oft auf Tour erwischt, wo ich so dachte, wieso habe ich eigentlich gerade ein Bier offen?
Ja.
Hä? Aber jetzt ist so geil. Bestimmt eine Woche, 2 Wochen nichts getrunken, keine Ahnung.
Naja, ich auch. Ich bin auch so, ich bin auch gar kein Home-Drinker, so deswegen ist für mich die Pandemie auch besonders anstrengend.
Warum soll man zu Hause jetzt random?
Naja, genau, total. Ich finde es übrigens so interessant, bevor ich da nochmal nachhake, aber ich finde das so interessant, weil ich habe auch kein Abitur, ich habe auch keinen Schulabschluss.
Ja.
Deswegen da sehe ich so eine Ähnlichkeit.
Du hast gar keinen Schulabschluss?
Nee, ich habe keinen Schulabschluss. Wow. Und weil ich bei Viva damals angefangen habe, mit 17.
Klar, genau.
Und dann,
du warst ja.
Ich war so kurz vor der mittleren Reifeprüfung.
Also welcher Jahrgang bist du?
76.
Aber du warst 14, dann war ich da irgendwie, jetzt mit dem Cremant rechnen, weiß ich nicht, 8 oder so, behaupte ich jetzt einfach mal.
Ja.
Und da warst du ja schon, also.
Genau,
ich bin 17, ja quasi mit dir aufgewachsen.
Genau, mit 17, mit 17 habe ich da angefangen und dann war halt, Schule wurde so super uninteressant, deswegen bin ich einfach nicht mehr hingegangen.
Kann ich mir vorstellen,
Und dadurch hatte ich keinen Abschluss und hatte dann aber, so ähnlich wie du das irgendwie beschrieben hast, so ein bisschen immer die Panik auf eine gewisse Art oder so die Sorge, dumm zu sein. Bei mir war immer eine Riesensorge, dumm zu sein.
Das ist krass, wie du das gerade beschreibst, genau so war das. Ich habe mich immer gefühlt wie ein Versager und ich habe einen riesen Komplex gehabt so.
Ja.
Und meine Crew, also meine Band, das waren beides so richtige, so Abiturienten. Keno ist super der intelligente Typ, aber das hat bei ihm die Schule auch immer so gespiegelt, ja. Und ich habe mich immer wie ein Versager gefühlt. Ich glaube, Keno hat so ein 1,0 Abitur, so. Und das fiel ihm aber auch nie schwer, so. Und das war halt einer meiner besten Freunde und ich hatte auch so Freunde, die hatten auch gar keinen Schulabschluss und so. Ich habe eine miserable mittlere Reife von irgendwie 3,1 8 oder so, wo du dann nicht mal, ich wollte eigentlich Abi, Fachabitur machen, aber mein Durchschnitt von der mittleren Reife war so schlecht, dass ich nicht auf diese Fachhochschule konnte, weil der so schlecht war, ja. Und ich habe in der Schule auch immer versagt, ich hatte immer dieses klassische Autoritätsproblem ich muss auch sagen, aus heutiger Sicht, ich war vielleicht für dieses Schulsystem nicht gemacht, aber ich war super ignorant als Teenager. Ich war so, okay, Chemie, wie man als Münchner sagt, Chemie, interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Ja, ja. Ich ziehe mir das nicht rein.
Absolut.
Und deswegen hatte ich halt eine 5. Ja, ja. So, aber das ist halt eigentlich, aus heutiger Sicht denke ich so, eigentlich voll interessant. So, ja, ja. Da hat mir jemand irgendwas von Chemie erzählt und so Sachen ineinander geschüttet und dann hat es gebrannt. Wieso war ich so ein Penner? Aber ich war halt 15, 16, 17. Das hat mich interessiert. So.
Ja, aber das Ding ist, wenn du jetzt heute in Chemieunterricht gehen würdest, würdest du auch spätestens nach der dritten oder vierten Stunde denken, so, boah, das ist einfach boring shit.
Das ist irgendwie nicht mein Ding. Sonst wäre es einer meiner allerbesten Freunde von damals, ist Doktor in Chemie, so, weißt du? Ja. So, das war immer sein Ding. So. Ja. Und ich bin zu seiner Dissertation geflogen nach Stockholm, weil es wie ein Bruder für mich ist, aber ich habe nichts verstanden. Ich war auch noch auf Englisch, so. Fucking Nerd-Thema, aber ich habe das eher gefeiert, dass er das so weit geschafft hat und so ein geiler Typ ist, aber gibt halt Dinge, die ja interessieren und das Blöde ist aber, ich will jetzt auch gar nicht so sagen, ja, Schulsystem, es ist jetzt auch nichts, was mich so sehr, womit ich mich wirklich befasse oder so, aber ich bin da durchgerasselt, so. Ich weiß aus heutiger Sicht, dass ich nicht dumm war und ich habe das aber wirklich lang gedacht und tatsächlich war das so, dass ich mit mir Frieden gemacht habe in dem Moment, wo diese Schule mich genommen hat, also so diese Eliteschule und das aber eigentlich aus heutiger Sicht wieder, eigentlich auch schon wieder, also irgendwie nachvollziehbar, aber irgendwie auch ein bisschen traurig, dass man so den Stempel braucht dann von der Elite-Schule, die sagt, nein, du kannst was, dass man weiß, man kann was. So, ja. Ich hatte davor ja schon diese Band, die lief und da kamen irgendwie 600-700 Leute in München, wenn wir gespielt haben. Ja. Aber das hat mir nicht gereicht. Ich war so, ich brauche die
du brauchst so eine intellektuelle Bestätigung.
Genau, ich brauche die Bestätigung von irgendwelchen Professoren, die mir sagen, dass ich was kann. Ja. Das war mir mit 23, 24 super wichtig. Ey, ich wurde da genommen. Man muss auch sagen, die machen da ein Ding draus. Das ist auch ein bisschen Psycho so. Das ist ein bisschen wie bei Popstars. Die Aufnahmeprüfung, die Endrunde, also es gibt 3 Runden. Du gehst da hin, sprichst vor, dann ruft dich am Abend jemand an, der dort studiert im ersten Jahr und sagt, du bist genommen oder nicht genommen. Also bist weiter oder nicht weiter. Ja. Recall, ja. Dann war ich weiter, dann bist du in der zweiten Runde und dann ist es wieder so, dann kommst du in die dritte Runde und die ist dann nochmal irgendwann ein paar Wochen später und die geht 3 Tage so und dann improvisierst du und alles und so. Stimmt. Und irgendwann.
Das sieht man ja bei Kleine Haie in einem Film.
Genau, der Film, ja. Und irgendwann nachts, weil die nämlich so lange, also die machen das nicht, glaube ich, nicht mit Absicht, aber die Dozenten, die bilden dann den neuen Jahrgang und die streiten teilweise um einzelne Personen. Der eine ist dann für den, der andere ist für den.
Ja, verstehe.
Und das geht dann teilweise, also in der Regel bis 1, 2 Uhr nachts. Währenddessen ist eine Party und alle Anwärter sind auf, das ist eine sozial total, eigentlich total interessante, aber ekelhafte Situation. Ja, ja. Du weißt, die Hälfte von uns wird genommen, die andere Hälfte nicht. Und die ganzen Jahrgänge, die dort studieren, die sind alle auf der Party und machen so Witze. Ja. Weil die sind ja auch eigentlich alles nur unsichere Tweens. So. Aber für dich sind das schon die haben es geschafft. Ja. Und irgendwann, ich habe mich natürlich besoffen auf dieser Party, weil ich es nicht ausgehalten habe. Und alle haben es gemacht. Und irgendwann um 1.30 Uhr nachts rufen die einen dann. Und dann stehen alle vor so einer Tür und jeder wird reingerufen. Und dann kommt dieser Teenager, das sind keine Teenager, Tweens, wie gesagt, kommt dann raus und entweder er ist genommen oder er ist nicht genommen. Und oft weinen die so oder so.
Ja.
Oder freuen sich mega krass oder weißt du, ganz, es ist wirklich schrecklich eigentlich, ja. Und ich war so, die nehmen mich auf gar keinen Fall. Und dann haben die mich genommen. Ich war gar nicht, also ich habe da wirklich geheult, so, weil ich das nicht gecheckt habe, dass ich jetzt jetzt werde ich Startschauspieler. Und das kam dann doch alles anders und das ist auch wirklich gut so. Aber damals war das für mich so die Rettung, das Gefühl, so, das war so das Wichtigste für mich. Und das ist eigentlich absurd, aber ich bereue es auch nicht. Also die Ausbildung gemacht zu haben, war schon ganz geil.
Glaube ich auch. Ja. Und es ist ja auch, ich meine, du kokettierst ja immer so ein bisschen damit, oder beziehungsweise lässt mal immer so ein bisschen durchscheinen, dass du dir schon durchaus auch noch vorstellen kannst, auch als Schauspieler zu arbeiten oder interessante Sachen zu machen als Schauspieler oder so. Also ich glaube, so ganz abgeschlossen hast du.
Nee, hab ich
auch. Du hast ja mit dem Theater, glaube ich, sehr abgeschlossen. Du hast ja dann, du warst, glaube ich, in Augsburg fest im Ensemble.
Also ich habe auf jeden Fall damit abgeschlossen, ein Theater fest
ins
Ensemble zu gehen. Gut, also zumindest die nächsten 20 Jahre. Ja? Also wenn ich jetzt was weiß ich, wie mein Leben aussieht irgendwann. Und ja, wenn dann die Volksbühne sagt, nee, komm, und du bist ja, dann, dann bin ich der super fame Musiker, Schauspieler, was weiß ich. Ja. Kann ich mir aber eigentlich alles nicht vorstellen. Ja, ja, es ist eigentlich so eine Koketterie, aber da läufst du das nächste Thema ein, sag ich dir direkt. es ist so ein Ding, also tatsächlich habe ich viele Jahre mich um gar nichts gekümmert. Weil die Musik einfach lief und mich auch beschäftigt hat, weil ich einfach eigentlich bis zur Pandemie habe ich gefühlt, aber nicht nur gefühlt, sondern eigentlich real 5 Jahre nur getourt, neue Platten geschrieben und zwischendurch mich regeneriert von diesen anstrengenden Touren. Die sind halt einfach super anstrengend. Nicht zuletzt aus dem Grund, weil ich vorhin gesagt habe, dass man immer ein Bier in der Hand hat und nicht mehr weiß, warum. Ja. Aber das war halt mein Leben und da blieb auch gar keine Zeit, um mich da um irgendwas zu kümmern. So, ich hätte schon immer Bock gehabt, coole Sachen zu machen. Dann kam die Pandemie, auf einmal saß ich zu Hause rum, habe das auch eine Weile ziemlich genossen, tatsächlich mich so auszuruhen. Und dann habe ich immer gedacht, boah, ey, so langsam. Und dann habe ich gedacht, ah, ich bin ja noch in so einer Agentur, in so einer Schauspielagentur. Ja. Und soweit ich weiß, drehen ja alle. Also das ist ja das, also Konzerte gibt es nicht, aber Filme werden gedreht, alle Serien werden gedreht. Und da habe ich mich tatsächlich ein bisschen wieder drum gekümmert und habe auch letztes Jahr ein paar Sachen gedreht. Habe auch mein Tatort-Debüt gemacht. Kleine Rolle nur, aber kommt irgendwann, glaube ich, dieses Jahr.
Ja.
Was wollte ich eigentlich sagen?
Naja, das.
Was war die Frage nochmal? Ich trinke nochmal einen Schluck.
Also, wir haben jetzt über Theater und Schauspielerei gesprochen. Dass ich ja glaube, dass du schon auch wieder den Weg in die Schauspielerei finden wirst oder so, oder nicht so ganz abreißen lässt oder so.
Genau, also ich drehe auch gerade ein paar Sachen und ich drehe wahrscheinlich auch noch mehr Sachen. Was ich schon wieder gemerkt habe, ist halt, was halt der große Unterschied zur Musik ist. Jetzt auch nach den 5, 6, 7 Jahren nur Musik machen. Ich habe so ein bisschen gedacht, naiverweise, wenn ich jetzt zurückkomme, dann sagt der Filmmarkt, der Deutsche, so, das ist doch der große Fettoni. Das ist doch dieser coole Rapper, der hat doch auch Schauspiel studiert. Interessiert halt kein Schwein. Also ja, es ist doch wirklich so, ich weiß nicht, es ist, glaube ich, in Deutschland, es sind sehr getrennte Bereiche. Ja. Ich habe immer das Gefühl, ist jetzt super laienhaft, nur von außen. Ne? Ich war noch nie in den USA. Aber mein Gefühl ist immer so, Amerika, USA hat so ein Showbusiness und wir haben so ganz viele kleine Branchen, die gar nichts mehr zu tun haben. Also so.
Aber sag mal einen amerikanischen Rapper, der irgendwie big im Filmgeschäft ist.
Wie jetzt ernsthaft? Gibt es voll viele.
Sag mal.
Naja, Childish Gambino.
Ah, naja. Also,
der hat seine eigene sehr geile Serie.
Ja, die ist ja auch super.
Er spielt auch in Blockbustern kleinere Rollen, okay? Aber ich meine, guck mal, du guckst irgendeinen Film, kommt Common um die Ecke. So, Common kommt um die Ecke. Er sieht immer aus wie Common. Er spricht wie Common auf seinen Platten, aber es ist halt Common. Aber das wissen halt auch nur so Musikleute wie wir, in Deutschland zumindest. Und er spielt irgendeine Rolle. Also, er muss auch keinen Rapper spielen. Er spielt einfach irgendeinen Dude.
Aber wenn er morgen nur noch Film machen würde, könnte er nicht so leben, wie er jetzt vom Rap lebt. Also, er braucht den Rap, um eine Filmkarriere zu haben.
Genau, aber in Deutschland behaupte ich jetzt mal, also da musst du vielleicht, weiß ich nicht, wenn jetzt Materia sagen würde, er will wieder Schauspiel machen, vielleicht würde er dann so ein paar Rollen kriegen, aber in Deutschland, glaube ich, ist es so, kannst du damit, wie sagt man, gewinnst du damit keinen Blumentopf? Also so, Blumentopf. So, Rapper spielen in Hollywood schon ganz gerne mal. Ich habe das Gefühl, wenn ein relativ erfolgreicher Rapper sagt, so, ja, ich hätte mal Bock auf eine Rolle und der kriegt die dann, weil das so zusammenhängt. Also
ja,
so.
Aber es ist immer
Andrew 3000 so war so, ich habe jetzt. Finde ich überhaupt nicht. Also bei Donald Glover, Childish Gambino finde ich
ja,
gar nicht cringe. Der ist ein geiler Schauspieler.
Nicht. Ja, bei dem nicht.
Und ich finde, also wenn ich. Also Common finde ich nicht cringe. Ich finde. Ice-T ist ein bisschen cringe, aber zum Beispiel Ice Cube ist doch. Ich weiß nicht, ich habe mich daran gewöhnt. Ich freue mich immer, wenn ich Rapper sehe. Vielleicht, weil ich das auch Narzisst, der ich bin, auf mich beziehe und so denke, ja, Mann. Aber
zum Beispiel Ice Cube ist ja so ein gutes Beispiel. Der kann ja. Der spielt ja nur Rap-Filme.
Und ja, okay, Ice Cube ist eigentlich ein schlechtes Beispiel. Ja, ja, okay. aber es gibt schon, guck mal, Action Bronson, da hast du Irishman gesehen.
Ja.
Genau. Und dann so nach 3 Stunden Irishman, man schläft fast ein.
Ich fand
das Robert, super. Ja, aber er war schon lang. Ja. Auf jeden Fall, Robert De Niro bereitet seinen eigenen Tod vor, Spoiler-Alarm übrigens gerade, aber es ist auch nicht wichtig, weil die Story... Da
muss ich immer erst hinterher sagen mit
dem Spoiler. Es ist eigentlich auch wirklich das Ende, die letzte halbe Stunde des Films ist nicht wichtig, kann ich auch spoilern, er ist uralt, erst wurde er mit CGI auf super jung gemacht und dann wurde er geschminkt auf uralt, er ist ja eh schon alt in echt, aber er ist so uralt und sucht sein eigenes Grab aus und so und ich bin wirklich so halb auf der Couch eingeschlafen und dachte, nee, ich pack den Film jetzt zu Ende. Und dann geht er doch so in den Sarghandel und da ist einfach Action Bronson, der Typ, der die Särge verkauft. Und ich bin wieder aufgewacht und war so, ha, wie geil ist das? Action Bronson in einem Scorsese-Film verkauft Robert De Niro einen Sarg, weil er halt so ein geiler Typ ist.
Ja.
Und,
ja, gut, Action Bronze ist ja wirklich auch ein krasser Typ.
Action also. Bronze ist natürlich der geilste. Ah, ja. Ich wäre natürlich gerne der deutsche Action Bronze. Niemand ist das natürlich, aber. Aber ich habe schon das Gefühl, es hängt schon sehr viel mehr zusammen. Aber also, Will Smith, gutes Beispiel, danke Wenzel.
Okay, Party-Rapper. Tupac Shakur. Hättest du als Rapper nie mit dem Arsch angeguckt.
Als Gegenbeispiel, Tupac hat völlig
Tupac
coole Filme gedreht.
Gut. Bulletproof ist echt super.
Es gibt wirklich, ich finde es, also ich finde es nicht cringe. Da muss ich dir.
Tupac war ein super Schauspieler.
Was? Queen Latifah zum Beispiel, Queen Latifah, 80er Jahre Rapstar. Also völlig normal, dass sie überall mitspielt.
Na.
Wen habe ich noch nicht gesehen in so einer Serie? Mary J. Blige. Eine ganz normale Rolle. Ist keine Rapperin, aber ich habe das Gefühl, es ist auch egal, ob Rap oder Musik generell. Tom Waits finde ich auch ein gutes Beispiel. Tom Waits ist so ein Typ, der ist fucking Tom Waits. Ja, für mich ein ganz großer Held. Für dich wahrscheinlich auch.
Ja. Aber den finde ich auch nochmal anders, weil der ist so ein. Der hat auch nur unser Arty-Film gespielt.
Ja,
das ist ja so eine Kunst, so ein Kunstzugang.
Klar, der spielt dann bei den Coen-Brüdern oder nur bei Jim Jarmusch.
Genau.
Aber das würde ich ja auch. Aber es gibt ja keinen Jim Jarmusch in Deutschland.
Das weißt du?
Wir haben es ja sogar geschafft, dass Werner Herzog keinen Bock hat auf Deutschland.
Ja, okay. Dann hat sie gesagt, auch ein Psycho.
Ich nicht bei ihm in seinem Film ist. Übrigens, Fun Fact: Schauspieldozentin von mir war seine Schwester.
Oh.
Ja, Sigrid Herzog war ganz lange in der Falkenberg-Schule und hat mich unterrichtet.
Der deutsche Jim Jarmusch ist natürlich Tom Tykwer.
Stimmt. Ja, siehst du, Tom, besetz mich halt mal.
Ja, eben.
Was ist dein Problem?
Ja, bei X-Filme ist hier Schöneberg. Gehst du mal vorbei. Ja. Die sind dann neben Café Einstein, wie das heißt.
Direkt daneben. Ja, ich war da leider immer sehr schlecht drin. Also das habe ich auch mal das Gefühl. Ich gehe jetzt auf die Berlinale auf eine Party. Ich war in meinem Leben noch nicht auf der Berlinale, weil ich das immer so eine armselige Vorstellung fand, da auf eine Party zu gehen, damit dann irgendwas vielleicht passiert. Und das ist halt, da wollte ich vorhin schon drauf hinaus. Ups. So langsam spüre ich auch den Alkohol. Das ist der große Unterschied zur Musik. Bei Musik ist man so, ich kann einfach alles selber machen. Also klar, ob das jetzt erfolgreich ist oder den Leuten gefällt, habe ich nicht so wirklich in der Hand, aber ich mache einfach mein Ding und dann bringt man das raus. Und ob man das mit dem Label macht oder nicht, ist auch so ein bisschen heutzutage egal. Aber bei Schauspiel ist das Problem, es gibt ganz, ganz viele Faktoren und auch so Menschen, die darüber entscheiden, ob du irgendwo drin bist oder nicht.
Ja.
So, und du hast es einfach, da gibt es so viel Glück und so viel Randomness und so viel Connection und Vitamin B.
Ja.
Du hast so wenig in der Hand. Heutzutage machst du Musik, du stellst ins Internet und dann, keine Ahnung.
Naja.
Das ist der große Unterschied so. Und das hat mich auch jetzt, wo ich das wieder so ein bisschen mehr mache, auch schon wieder direkt ein bisschen abgetürmt bei Schauspiel. Das ist so
fremdbestimmt.
Sehr fremdbestimmt, ja.
Na.
Man hat es nicht so wirklich, es liegt nicht in der eigenen Macht.
Ja. Du hast mal über deine Musik gesagt, man muss nicht immer alles verstehen. Weil du natürlich, deine Texte sind ja nie platt oder so, sondern du hast oft doppelte Böden in deinen Texten eingebaut. Es gibt oft ein Spiel mit der Ironie, manchmal aber auch nicht. Ich finde es interessant, in vielen Interviews sagen die Leute immer, ja, bei dir ist mal alles so ironisch. Ich finde, man kann sehr klar erkennen, in welchen Momenten du ironisch bist und in welchen nicht. Ich finde das eigentlich immer recht schlüssig in deinen Songs.
Freut mich, dass du das sagst.
Aber für viele ist einfach, Ironie ist ja eh so ein deutsches Problem. Ja.
Der war mal ironisch. Ironisch, das ist ein ironischer Typ.
Naja, genau.
Das ist so ein Stempel, ist halt so. Ich habe auf der nächsten Platte, die rauskommt, habe ich die Zeile, ich habe kein Gesichtstattoo, wie sieht das denn aus? Ich habe auf meiner Stirn doch schon den Ironiestempel drauf.
Ja.
So, weil der geht nicht mehr weg.
Ja. Naja, das ist, das finde ich unglaublich. Also aber auch, weil sich, finde ich, kaum ein Volk mit Ironie so schwer tut wie die Deutschen. Also weil sie eine Zeit lang, in den 90ern war das ganz schlimm und jetzt geht das wieder so ein bisschen los, alles ironisch sprechen. Aber Ironie ist ja etwas, was man sehr gezielt einsetzen muss, sonst funktioniert die ja gar nicht mehr, sonst ist die ja ein platter Stuss irgendwie. Also weil, wenn die so erwartbar ist, dann ist die ja eigentlich gar nicht mehr ironisch im Grunde genommen.
Das ist so ein bisschen, kennst du diesen deutschen Bürosticker, wo drauf steht, ich spreche fließend ironisch?
Ja.
Das bringt eigentlich alles auf den Punkt, weil so, du siehst den Sticker und denkst so, nein, fuck, Tisch, nein.
Das stimmt, aber das finde ich so interessant, dass du eben gesagt hast, man muss nicht mal alles verstehen über deine Songs, weil das aber vielleicht ja auch der Grund ist oder einer der Gründe dafür ist, dass du hast auch mal gesagt, du willst keinen Hit schreiben, so, du willst jetzt nicht so den riesen Hit haben, der dir dann jahrelang auf den Sack geht, weil du sozusagen einen gewissen Standard nicht verlassen willst, den du dir selber für deine Texte setzt. Kann man nicht einen schlauen Text schreiben, der trotzdem simpel ist?
Also, da muss ich jetzt sagen, die beiden Aussagen würde ich heute vielleicht, ich weiß nicht, woher du die hast, wahrscheinlich habe ich das tausendmal gesagt, aber jetzt hast du mich damit so, jetzt hast du mir das so vorgesetzt und ich habe wirklich lang nicht mehr, ne, Pandemie, dies, das und ich bin nicht mehr so viel unterwegs und gebe nicht so viele Interviews und ich habe das gerade so gehört, wie du es gesagt hast und dachte so, da habe ich doch aus der Not eine Tugend gemacht auch. Ja. Also so, ich wurde oft falsch verstanden und habe im Nachhinein gedacht so, was? Ja? Also ganz ehrlich, ich habe oft gedacht so, das ist doch klar. Und dann war es halt der Menschheit, oder der Menschheit, jetzt auch so, mich hört nicht die Menschheit, das ist auch zu viel, aber den Hörern teilweise nicht klar. Ja. Ja? Ich habe vor, als Beispiel, ich habe 2014 oder so den ersten Song gemacht, wo ich so Verschwörungstheorien und Xavier Naidoo und so auf den Arm genommen habe, so ironisch und so. Und da gab es halt dann einfach viele Leute, die so waren, also weil natürlich habe ich mich dem angenommen und so Quatsch erzählt, ne, damals so. Und dann gab es halt so Kommentare und so Leute, die sagten, ja, endlich sagt es mal einer. Ja. Und ich dachte so, was? Ja, und so war das immer wieder. Und dann habe ich für mich irgendwann entschlossen, dass ich jetzt sage oder dass es so ist, dass es halt so ist. Ja. Dass ich halt nicht immer verstanden werde und dass es so ist und dass ich mit meiner Rolle klarkommen muss. Aber natürlich würde ich, wenn ich auf den Knopf drücken könnte, dass man mich immer versteht, wahrscheinlich schon draufdrücken, weil ich genieße es jetzt nicht, dass dann solche Leute, dass sowas passiert, aber ich habe es mittlerweile in Kauf genommen. Und ich würde auch, die andere Aussage, sofort den Hit nehmen mittlerweile. Also so klar würde ich den Hit nehmen. Ja. Ich kann ihn nur nicht fokussieren. Das habe ich, glaube ich, gemerkt. Oder vielleicht versuche ich es auch nochmal, aber ich habe es auch irgendwie... Bei der letzten Platte dachte ich, ich muss das machen und dieser Weg oder dieser Gedanke allein war für mich total sperrig und voll der, also war überhaupt nicht konstruktiv. Ja. Ich kenne auch Leute, die das können, glaube ich eher. Ich bin mit Bands befreundet, war auf Tour, Fettes Brot, Antilopengang. Also bei Fettes Brot bin ich jetzt nicht so in den Prozessen involviert, aber ich gehe mal davon aus, wenn ich die Diskografie angucke, dass die da irgendwie einen Zugang zu haben, dass sie sagen, nee, komm, wir versuchen jetzt einen Hit zu machen, dann wird es auch einer. Vielleicht wird es mal auch keiner, aber und bei den Antilopen, da bin ich relativ nah dran. Plaudere ich jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, aber ist mir auch egal. die wollen das dann auch versuchen, ne? Und die schaffen das aber auch. Die haben das auch schon oft geschafft. Die haben da irgendwie, auch mit Danger Dan, den Typen, der irgendwie die Melodien hat und singen kann. Und für mich wäre das so ein, also weiß ich nicht, vielleicht mache ich es ja nochmal irgendwann. Ich beantworte deine Frage gerade gar nicht wegen dem cleveren Text. Das können Leute, ne? Ja. Also, das können Leute, also, das kann Farin Urlaub, kann das. Es gibt diese Leute und die bewundere ich am allermeisten, respektiere ich krass, die das schaffen, dass der Mainstream sie liebt und ich sie liebe. Also, so, will ich zu snobby klingen, aber in so meiner Laufbahn habe ich gemerkt, der Mainstream ist da, ich bin da. Und wir verstehen uns meistens nicht. Und das ist aber auch okay. Ich definiere mich da auch gar nicht mehr so drüber. Es ist halt einfach, wie es ist. Es ist auch nicht schlimm, dass man selber Nische ist als Künstler und dass man auch oft Sachen mag, die halt nicht alle mögen. Das ist halt einfach, wie es ist. Das ist auch gar nicht, muss man weder positiv noch negativ werten, finde ich. So.
Ja. Glaubst du, ey, wir haben jetzt, der Recommand ist alle, wir haben aber hier noch Rosé.
Genau, was ich sagen wollte, ist, die Leute, die ich am meisten bewundere, sind die Leute, die beides sind, so weißt du?
Ja.
Und das sind dann halt irgendwie die Ärzte mal oder so, wo ich so denke, ah krass.
Ja.
Das, oder mir fällt jetzt gerade auf Anhieb kein super Beispiel ein für den genialen Song, der alles verbindet, ne? Den doppelten Boden und die Einfachheit und von Materia.
Ja.
Ja, zum Beispiel ist ein Megasong, hätte ich voll gerne den Song, also klar.
Ja. Aber glaubst du, es kostet Überwindung, einen Hit zu schreiben? Muss man dafür zurückstecken? Muss man, um Hit zu schreiben, Abstriche machen?
Ich weiß nicht. Ich glaube, du musst es erstmal wollen. Also ich kenne ganz viele Künstler, die auch vielleicht noch viel nischiger sind, die sagen würden, überhaupt das Gespräch, was wir gerade führen, die das so sagen, hä, wieso überhaupt? Fickt euch doch alle, hä? Ist doch gar nicht notwendig. Aber ich finde es auch okay, dass man sagt, nee, ich will das so. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich persönlich müsste eine es gibt ja viele Menschen, die das genauso machen, gerade in Berlin, so eine Writing-Session machen, weil ich glaube, ich persönlich, wenn ich alleine einen Song schreibe, dann merke ich gar nicht, dass für einen echten Hit, also für die Masse, so habe ich schon 10 Kurven genommen, die zu verkopft sind und denke aber, das checkt jeder.
Ja.
Weißt du, ich bräuchte da, glaube ich, Leute, die mir erstmal sagen, so, weißt du was, checkt erstmal niemand.
Ja.
Ja, niemand. Also das ist erstmal so, warum machst du überhaupt, ich habe zum Beispiel jetzt im Nachhinein, nach irgendwie über einem Jahr, habe ich neulich so gedacht, ich hatte mein letztes Album Andorra, eine Single und auch der erste Song ist Alles zieht vorbei und ist für mich auch ein Song, kann ich wirklich sagen, den mag ich und auf den bin ich stolz. Und der hat aber so einen 45 Sekunden Intro und ich liebe das, ja? Ja. Das war meine Entscheidung, aber ich habe damals auch so gesagt, nee, das muss so sein und es gibt keine Radio Edition. Ja. Ja. Und heute denke ich auch so, oh Mann, wieso, hä? Ja, wieso? Ist doch egal, ja, man kann doch auch, er kann auch gleich anfangen. Was ist denn, man muss doch nicht 45 Sekunden den Loop mit dem Bläsern, aber damals war ich in meinem Künstlerfilm und war so, nein, nein, die Leute müssen das, wie ich das will.
Ja,
so.
Ja.
Und heute denke ich mir so, wieso gibt es eigentlich keine Version ohne das Intro? Das ist doch eigentlich voll nervig. Also wenn jemand das einfach hören will, kann das doch auch hören. So, aber das hat leider ein Jahr gedauert und jetzt ist es auch zu spät. So.
Aber das ist so weird, das kann ich mega verstehen. Dieses, dass man, wenn man im Prozess steckt, will man, hat man so Ideen und denkt so, ja, ich muss jetzt hier dieses, das ist doch genial, wenn ich das so mache, oh, was für eine super Idee und so.
Ja.
Und alle sagen so, ja, lass uns das doch ein bisschen zugängiger machen. Ich kenne das so vom Schreiben zum Beispiel, auch beim Buch, das ich geschrieben habe, war das dann auch mal so, dass der Verlag gesagt hat, ja, wir können doch hier ein bisschen, und ich so, nein, hier muss doch, ich muss das hier, da muss das mit rein und das muss zeitlos sein und so. Ich habe zum Beispiel das letzte Buch, das ich geschrieben habe, habe ich so Interrail durch Europa gemacht, vor meinem 40. Geburtstag und bin so in alle Ferienorte meiner Kindheit gefahren, so als Idee, ne? Und dann, und ich war den ersten Tag unterwegs, bin den ersten Tag nach Amsterdam gefahren, habe dann einen Freund besucht und sitze abends im Hotelzimmer, mache den Fernseher an, Bataclan. Paris, ne? Die Anschläge in Paris.
Weiß ich auch noch genau.
Und ich dachte, und das war der erste Tag meiner Reise durch Europa. Ich hatte auch Frankreich auf dem Plan und alles. Wäre ich am nächsten Tag eigentlich hingefahren. Ich habe gedacht, scheiße, ich muss alles umdisponieren.
Ja.
Und jetzt ist, Europa wird jetzt auch dicht gemacht und so. Ja. Das wird jetzt einfach alles super gefährlich und so weiter. Ne? Also es war irgendwie, meine Reise war plötzlich völlig ungewiss. Leute haben sich natürlich Sorgen gemacht um mich, die hier zu Hause geblieben sind und so weiter und so fort. Es war tierisch viel los. Habe ich diese Reise gemacht, bla bla. Dann war ich wieder zu Hause, habe das Buch geschrieben und dann ging es immer so darum, weil das Ding natürlich bleischwer auf der ganzen Geschichte gehangen hat.
Ja.
Aber ich gesagt habe, nein, ich schreibe es nicht rein, diese Geschichte muss zeitlos sein. Was für ein Bullshit. Wieso habe ich das denn nicht, heute denke ich mir, wieso habe ich das denn nicht reingeschrieben?
Kann ich, fühle ich
weil
total.
Weil das war ja das Ereignis des Moments sozusagen und ich habe gedacht, nein, ich will, und aber mein Gedanke war so, in 100 Generationen denkt da keiner mehr dran, dann muss man das Buch noch verstehen. So
das Ding ist halt,
was für ein Blödsinn.
Das ist genau, manchmal sollte man nicht so viel denken.
Ja,
ist natürlich absolut. Super leicht gesagt und schafft man gar nicht. Ich esse jetzt übrigens Karamell-Popcorn und ich bin übrigens offiziell angetrunken. aber kann ich voll verstehen, deine Geschichte. Es ist so, und kann ich dir auch sagen, das ist totaler Quatsch gewesen.
Ja, absolut.
Weil das ist auch eine Sache, wenn dein Buch in 100 Generationen noch jemand liest, erstens Respekt und zweitens, dann weiß man auch noch von diesem Attentat oder findet es dann interessant. Also
ja, genau. Aber es ist mir auch erst dann viel später auf- und eingefallen, dass ich gesagt habe, wieso war ich denn so blöd?
Ja.
Aber das ist dieser kreative Prozess, in dem man manchmal drinsteckt und so eine Idee hat, an dem man sich total aufhält.
Ja, und da bin ich auch, da wäre dann eine Band cool.
Ja.
Weil dann vielleicht, also eine Band ist ganz oft schrecklich, ne? Also es ist so, ich manchmal so befreundete Bands, denke ich mir so, oh Mann, bin ich froh, dass ich keine Band mehr habe. Wenn ich diese Prozesse mitkriege, diese Streits einfach, ja. Aber manchmal ist dieses Aufreiben und wenn da jemand eine andere Meinung hat, so schon auch ganz cool. Deswegen mache ich wahrscheinlich so Kollabo-Alben auch relativ häufig, weil ich das dann doch krass finde, jemand ganz anders. Ich meine, ich habe ein Album mit Mine gemacht. Das ist schon, klar, wenn man das Album kennt, denkt man so, macht Sinn, aber davor hat es erstmal gar keinen Sinn gemacht. So, ich war irgendein Rapper, sie war so eine Popsängerin und war so, okay, wir machen das jetzt so. Und
ja, sagenhaft tolles Album auch. Wie sowieso deine Diskografie ja voller Platten ist, die ich alle sehr liebe. Dein letztes Soloalbum Andorra, auch ein extrem brillantes Album mit einem Cover von Klaus Voormann, der Legende. Der Macher des Revolver-Covers unter anderem Artworks und selber aber auch Musiker und Beatles-Freund und so weiter und so fort.
Unglaublich, ja.
Ja, super Typ. Du hast dann auch mal erzählt, du warst mal bei dem, der ist, glaube ich, am Starnberger See oder so.
Genau, ja, ich war bei dem vor der Entscheidung überhaupt, dass er das Cover macht.
Ja.
Muss ich auch ehrlich sagen, trinken wir eigentlich noch was anderes?
Ja,
oder?
Guck mal, hier, der ist, glaube ich.
Ich muss ganz ehrlich sagen, Klaus Voormann war musikmäßig, wenn ich generell, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, generell menschlich die beeindruckendste Begegnung meines Lebens bisher.
Ja.
Das war wirklich krass. Das war, ich habe dieses Album gemacht, Andorra, und ich habe wieder so eine Sache, ne? Ich habe mich da irgendwie ein halbes Jahr in die Titelsuche verkopft. Das war ganz schlimm.
Ich habe übrigens, bis ich jetzt die ganzen Interviews gelesen habe, wo du auch zum Teil erzählt hast, du hättest jetzt schon tausendmal erzählt, warum das Album Andorra heißt.
Ja.
Bis ich diese Interviews gelesen habe, gedacht, du hättest das Andorra genannt, weil du einfach das witzig findest, dass es so ein Land gibt, das so klein ist und irgendwie so einen auf dicke Hose macht.
Ja.
Also, hört sich irgendwie cool an.
Ist auch cool. Nee, es ist tatsächlich auch ein Teil der Wahrheit. Das Wort ist ganz wichtig für mich.
Ja.
Also es muss phonetisch und auch optisch geil sein.
Ja.
Und das ist Andorra, finde ich, für mich beides. Ja, so, ja. Und das ist auch ein Punkt und das ist so ein Dogma und das ist krass. Das muss das erfüllen, aber es muss dann auch noch einen Unterbau haben und so.
Ja.
Und, war bei Yo Picasso genauso. Egal. auf jeden Fall war das halt so, dass ich mich da reingesteigert habe und es gibt ja diesen Song, weshalb auch hier dieses schöne Paul McCartney-Bild steht. Diesen Song, der eigentlich um Dieter Bohlen geht, aber auch um Paul McCartney und um meine Kindheit mit den Beatles und so. Und dann war ich ganz lange auf dem Trip, dass es der Titel von dem Album irgendwas mit den Beatles zu tun hat, haben muss. Und hab nochmal so Beatles-Bücher gelesen und so. Die Diskografie, also alle Songtitels von den Beatles, die es gibt, habe ich nochmal durchgelesen, die Liste. Und dachte auch lange, das Album wird vielleicht Helter Skelter heißen oder so, ja. Heißt es nicht, bin ich auch super zufrieden mit. Ja. Und dann war aber mein Manager, Ralf, war dann so: Ja, und dann fragen wir Klaus Voormann nach dem Cover. Und so aus Halb-Joke, glaube ich. Ja. Und ich war so, aber warte mal kurz. Der lebt doch in Deutschland. So.
Ja.
Wir fragen den wirklich. Wir fragen den, wenn ich was so die letzten Jahre gecheckt habe, war das so, man muss immer fragen. Wie oft denken Leute, man braucht gar nicht fragen,
ja, ne?
Weil man will sich die Blöße nicht geben. Keine Ahnung. Glaube ich, ist auch was Deutsches, weiß ich nicht. Aber es kommt mir so vor, wenn ich so in den USA sehe, wer mit wem alles arbeitet, einfach so. Das so immer fragen so. Und scheiß auch auf dein Ego. Wenn dir jemand absagt, sagt er dir halt ab. Na und?
Ja.
Und dann haben wir Klaus Voormann gefragt und dann kam so eine Antwort. Und dann war das so, ja klar, so und so viel Geld. Und da hatte ich ja auch gerade, das Album ist ja über ein Major-Label rausgekommen. Und ich war so, ja klar, voll geil. Und dann habe ich ihn besucht. Dann war ich nämlich in München, auch auf Tour mit The Streets. Und dann bin ich am nächsten Tag da rausgefahren und hab ihn da besucht und bin da, ich bin am Starnberger See lang gelaufen in dieser Straße, in der er lebt, und dann kam so eine Villa nach der nächsten und ich dachte immer, das muss das Haus sein. Ich dachte so, boah, ist das eine protzige Villa, das muss das Haus sein. Und dann war es aber so, nicht die Nummer, sondern so von der Nummer davor A. So, ne? Also so und so viel A. Und dann war es so, ah krass, dann bin ich so weitergelaufen, dann kam das nächste Haus und war noch krasser. Ich so, oh mein Gott, so eine Drogenbaron-Villa. Und dann war es aber so, nee, B. Und ich so, ah okay, krass. Und dann war das nächste Haus so ein kleines, schlichtes Bauernhaus. Und das war dann seins.
Ja, das passt auch super zu
ihm. Genau, eben. Und das war dann auch so, wie ich sagte, ah okay, irgendwie auch zum Glück. Zum Glück hat er nicht diese Villa so, ja. Und dann kam da Klaus Voormann raus. Ich war so ein verkaterter Penner, ja. Und er ist so über 80. Und war an dem Vormittag schon mit irgendwelchen 60-jährigen Tennis spielen.
Ja.
So, ist so, hä? So mega fitter Typ. Ne?
Ja.
Und meint irgendwie so, ja komm, wir gehen in mein kleines Atelier. Ich habe hier so ein kleines Atelier hier. Das ist nur so eine kleine Wohnung in einem Bauernhaus. Da wohne ich mit meiner Frau. Aber wir gehen in mein Atelier. Und hier, ich hole uns mal Apfelschorle und so. Und ich saß dann da verkatert in seinem kleinen Atelier und habe mich so umgeguckt. Und dann waren da so Schuhkartons. Und da stand so drauf, Anthology 1, Anthology 2.
Ja.
Und so. Und ich war so, okay. Und dann kam er so zurück und dann ich so, was ist denn in den Schuhkartons? Und da war er so, ja, es gab da so Beatles-Compilations, die kamen in den 90ern raus. Ich so, ja, kenne ich. So, ja, da habe ich ja das Cover gemacht. Ich so, ja, ich weiß. Also ja, das sind so die Reste von der Collage, die sind dann im Schuhkarton seit 20 Jahren. Ich war so, wow, krass. Also das ist so, so für mich halt so, okay, das ist so, ich sitze hier und da ist so History. Und ich weiß auch nicht, für mich war das immer so, ich habe auch krasse Jugendhelden getroffen. So, weißt du, so Max Herre kennengelernt, Song gemacht und solche Sachen, so Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, so mit der Musik, die für mich wichtig war, aber irgendwie diese englische, amerikanische Liga 60er, 70er Jahre, Jimi Hendrix, die Beatles, Eric Clapton, B.B. King, das sind für mich so, das ist nochmal was anderes, das sind für mich keine real existierenden Menschen, sondern es ist so wie der Olymp, so Götter, so komische, meisten auch schon tot und so John Lennon, das ist kein echter Mensch, das ist so ein Gott. Also es ist vielleicht auch ein bisschen komisch von mir, aber so ist es halt, ne? Und dann sitzt er da und schneidet mir Quarktaschen auf, gibt mir eine Apfelschorle und sagt, ja, da sind so die Reste von den Anthology-Covers drin. Und ich so, okay. Und dann haben wir so geredet und dann hat er gemeint, ja komm, wir gehen spazieren durch den Wald. Und dann sind wir so spazieren gegangen und dann, der Typ war ja wirklich so, der hat ja irgendwie auf einer Reed-Platte Transformers hat er ja Bass gespielt und B.B. King in der Band, bei Eric Clapton in der Band, bei George Harrison in der Band, bei John und Yoko in der Band. Einfach nur so Sachen, da war überall Bassist und so. Und da habe ich ihn dann so mal so in dem Wald, da wir spazieren waren, habe ich so auch angesprochen, war so, ja, da warst du auch, ne? Und dann ich weiß noch, wie ich dann irgendwie so, ja, B.B. King, da warst du auch mit ihm auf Tour, ne? Und dann hat er nur so gesagt, ja, B.B. King, das war ein toller Gitarrist. Und ich dachte nur so, no shit. Und dann, und das ist eigentlich das Schönste an der Sache, und dann waren wir wieder bei ihm und dann habe ich ihm was an seinem iPhone erklärt. Huh. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren, weil er ist halt doch ein 80-jähriger Dude und meinte irgendwie, er kriegt da was nicht hin. Ich weiß nicht mehr was, aber es war, ich habe ihm was an seinem iPhone erklärt. Dann bin ich, und dann hat er mich zurück zum Bahnhof gefahren mit seinem Auto und hat danach zu mir, hat er noch im Auto zu mir gesagt, ja, Showbusiness und so und Musik und so, und ich habe so viele Leute gesehen, die sind an Kokain zugrunde gegangen, bitte pass da auf. Guter Rat. Dann habe ich so gesagt zu ihm, okay, verspreche ich dir, ich pass auf, ich pass auf. Und er so, ja, bitte. Und dann hat er mein Cover, und dann, so, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, mach bitte mein Cover, und er so, ja, okay. Und dann haben wir auch noch eine, ganz oft telefoniert. Das ist das andere Verrückte an der Sache, dass ich so oft Covers von Künstlern machen habe lassen und die haben es einfach gemacht. Dann war ich auch zufrieden oder mal nicht, aber war dann so ein Prozess. Aber bei ihm war das so, ich glaube, wir haben 2 Wochen jeden Tag telefoniert. Ja. Weil er immer so war, wie findest du das, wie findest du das, wie findest du das? Der wollte immer meinen Input.
Ja.
Völlig.
Nah am Künstler.
Ja, und das war dann so, ich telefoniere mit Klaus Voormann, dann, ich habe ihm dann auch das Album geschickt, ne, dieser Song mit Paul McCartney, ne? Ja. Und dann, die These von dem Song ist ja so, Paul McCartney hat die schönsten Songs geschrieben, Dieter Bohlen ging es immer nur ums Geld. Wir beide hatten Paul McCartney als Vorbild, aber Dieter Bohlen, weil Paul McCartney der erfolgreichste Songwriter der Welt war, und ich, weil ich die Lieder so schön fand. Ja. Und dann hat Klaus Voormann diesen Song halt gehört, hat auch die These gecheckt und hat mir dann so gesagt, hat mir so am Telefon erklärt, ja, aber ich will dir eines sagen, will ich nicht desillusionieren, aber muss ich dir schon erzählen, also dem Paul, den ging es auch immer ums Geld. Und das werde ich nie vergessen. Wir waren 19, wir waren alle in Hamburg, und der Paul, der hat dem George 50 Pfennig geliehen. Und der ist dem George wochenlang hinterhergerannt, wegen den 50 Pfennig. Ja, das war auch. Ich war ohne Scheiß, ich stand damals in meiner alten Wohnung und habe in dem Moment, wo er mir das erzählt hat, auf ein Beatles-Poster geguckt. Ja. Und war so, er hat mir das gerade erzählt und mir irgendwie das Herz gebrochen. Ja. Aber Paul McCartney, ging es um die Kohle. Aber naja.
Ja, aber ja, das ist natürlich, ich meine, wenn man Beatles-Fan ist, ist es natürlich toll, wenn man sein Artwork von Klaus Voormann gemacht kriegt. Das ist ja auch super geworden, sieht ja auch total geil aus, dieses Album.
Ja, finde ich auch.
Ist ja auch inhaltlich ein tolles Album. Jetzt kommt wieder eins mit Edgar Wasser raus, mit dem du ja, ist ein alter Kumpel von mir, mit dem hast du ja schon mal ein Album gemacht.
Ja.
Lustigerweise, in vielen Interviews jetzt aus den letzten Jahren habe ich immer gelesen, dass die Leute dich immer gefragt haben, ob auch mal wieder was mit Edgar Wasser kommt.
Ja.
Und du jedes Mal so, ja, muss man mal gucken, ne? Wann das irgendwer von uns gebacken kriegt, so nach dem Motto.
Ja.
Und jetzt habt ihr es endlich wieder geschafft, zusammen ein Album. Also da hat wahrscheinlich die Pandemie geholfen, möchte ich mal vermuten.
Ja. Also wir leben eigentlich völlig unterschiedliche Leben mittlerweile. Er hat sich ja sehr gegen die Rap-Karriere entschieden. Das ist ja eigentlich das Lustige, dass beim letzten Album war er so das New Kid on the Block, der Rapper gerade, alle haben ihn gefeiert und ich war gerade so Creme Fresh, gab's nicht mehr, und er hat mich tatsächlich so ein bisschen mit hochgezogen.
Ja.
Und dann hat er ja noch ein Album gemacht und so und war auch erfolgreich und hatte ja gar keinen Bock drauf und hat sich dann komplett gegen dieses Leben entschieden. Ja. Ich meine, er hat ja eh noch nie Interviews gegeben und so und noch nie in Anführungsstrichen jetzt so dieses professionelle Musik machen. Das war nie sein Ding, der hatte nie Bock drauf, so keine Interviews, keine Pressefotos und so.
Ja.
Mittlerweile nicht mal mehr Videos, so, deswegen sind unsere Videos alle irgendwie anders gelöst, animiert mit Puppen, dies, das, weil er da keinen Bock drauf hat. Genau, aber das war wirklich auch pandemiebedingt, dass ich auch nicht mehr die ganze Zeit unterwegs bin und wir uns auch mal wieder treffen konnten. Also wir hatten das immer vor, aber es kam einfach nicht dazu. Und dann haben wir ein paar Songs so internetmäßig angefangen über Distanz und dann kam er für ein paar Wochen nach Berlin und ich teile mir so ein Studio mit Antilopengang und Juse, was auch eine Wohnung ist, ganz cool, und dann hat er da gewohnt und dann haben wir da das eigentlich so gemacht in ein paar Wochen. Ja. Das war auch wirklich eine sehr lockere, nicht verkopfte Art, Musik zu machen. Kann ich leider nur mit Kollabos. Das ist das Ding, das mir dann leichter fällt mit jemand anderem, aber das war sehr, sehr lässig tatsächlich.
Aber glaubst du, das liegt daran, dass man dann so eine Art direktes Korrektiv hat, dass man sich dann lockerer machen kann?
Ich glaube, es liegt aus irgendeinem Grund daran, ist eher so ein psychologischer Trick, dass man sich sagt, das ist ja kein Fettoni-Album.
Mhm.
Ich kenne das von anderen Leuten auch oder Rappern, weiß nicht, also Künstlern generell wahrscheinlich, auch aus Interviews oft gehört, dass ich sage, ja, genau so ist es. Ne? Also, dass man auch bei Features irgendwie einfach runterschreibt in einer halben Stunde oder Stunde eine Strophe, und die ist aber auch gut. Und man steht auch hinter der, aber wenn man dann vom leeren Blatt Papier steht, ne, ohne Input von einer anderen Person und sagt, ich schreibe jetzt ein Lied für mich, den Künstler. Dann ist es
du
so.
Du ziehst dann natürlich auch immer deine Mittelalterkutte an, wenn du das machst, mit so Federhut.
Für mich, den Künstler und Narren. Und dann ist es so total kopfig. Dann ist es so, ja, es muss ja jetzt genial werden. Und der Gedanke ist killt. Halt Gift, killt alles und ist aber immer da. Fast immer. Und der geht nicht weg. Und wenn, das ist halt der Trick tatsächlich, dass man dann sagt, nee, wir treffen uns jetzt und wir machen das jetzt. Und Mina hat mich damals auch immer so, die hat damals noch in Mainz gewohnt und ich in München, jetzt leben wir natürlich beide in Berlin, und die hat damals immer gesagt, nee, du kommst jetzt, wann kannst du? Und ich war so, verplanter Typ. So. Und sie war so, nee, guck, hol deinen Kalender raus. Und dann kommst du eine Woche nach Mainz, dann machen wir Lieder. Ja. Und wenn man sagt, man kommt eine Woche irgendwo hin, in irgendeine andere Stadt, um da Songs zu machen, dann wird man am Ende der Woche Songs haben.
Ja.
Und wenn man aber zu Hause sitzt und sagt, ja, jetzt könnte ich mal schreiben, dann wird man halt wahrscheinlich nicht schreiben. Ja. Das ist so. Und so war das eben auch mit Edgar Wasser jetzt.
Dann wäre aber doch vielleicht der Trick für dein nächstes Soloalbum, dass du dir überlegst, ein Collabo-Album zu machen und am Schluss dann alle anderen Parts streichst.
Ich habe viel drüber nachgedacht, wie man sich selber so austricksen kann. Es ist super schwierig, aber ich habe mir tatsächlich fürs neue eigene Fettoni-Album vorgenommen, weil ich da auch immer so Dogmen im Kopf hatte, einfach viel mehr Features zu machen. Weil ich auch in den USA geschielt habe und irgendwie Leute, die ich mag, Chance the Rapper zum Beispiel, einfach so Alben macht, wo einfach jeder Song 3 Features hat und das Album ist voll geil. Und dann ist so ein Song mal ohne oder 2 Songs auf einem langen Album ohne Gäste. Und ich hatte immer so, ja, nee, wenn ich ein Album mache, dann darf da nur ein Casper drauf sein mit einer Strophe und ein Dirk von Lotso mit einem Monolog.
Ja. Ja.
So, aber mittlerweile, ich denke mir gerade so, nee, man kann auch einfach, wenn man eh schon so viele coole Leute kennt, kann man es auch mal probieren zumindest. Also wenn es am Ende Kraut und Rüben ist, kann man ja auch nochmal neu rangehen. Aber vielleicht kann man auch mit ganz vielen Leuten Songs machen und mal gucken, wie es wird.
Ja.
Das ist so gerade meine Idee, um mich da selber zu überlisten.
Ich hatte eh das Gefühl bei Andorra, dass du auch überlegt hast, also so ansatzweise zumindest, jetzt nicht full frontal, aber so ein bisschen zumindest, auch so dich so mehr zu öffnen für so Songwriting. Also weg vom, also nicht weg vom Rap, aber neben dem Rap auch noch so ein bisschen mehr Songwriting zuzulassen, jetzt mal so ganz hochgestochen formuliert.
Ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall.
Ist das so oder war das einfach ein Album-Gag?
Meinst du jetzt diese Gitarren-Skits?
Genau.
Die
hast du ja auch live dann immer gespielt mit Gitarre und
ja,
so.
Ja, also das ist auch so eine Sache, die ich mich früher einfach nicht getraut hätte. Ich kann nicht gut Gitarre spielen, das ist völlig klar. Ich kann auch heute nicht viel besser spielen, ich werde wahrscheinlich auch nie gut. Aber ich spiele Gitarre, ich nehme auch tatsächlich Unterricht jede Woche, aber ich bin auch nicht so fleißig und verliere es da manchmal aus den Augen und so. Ich glaube, ich habe lange gebraucht, um das zuzulassen und ich lasse immer, also ich habe die letzten Jahre wahrscheinlich so viele Gitarrensongs geschrieben, dass ich eigentlich so eine Platte machen könnte, aber davon bin ich noch irgendwie weit entfernt.
Ja, ich glaube, so eine reine wäre auch.
Nee, das ist auch nicht, da bin ich auch nicht, das ist auch nicht gut genug. Das ist so ein Ding, ich habe da viel mit Danger Dan, der das ja jetzt endlich durchzieht, der da aber auch, da bin ich auch nicht naiv, der auch viel besser ist am Klavier und der auch viel besser singen kann. Aber wir haben da viel drüber geredet die letzten Jahre, dass das so, weil er sich auch da lange nicht getraut hat. Und ich habe immer, wir haben dann auch immer, ja, machen wir was zusammen oder so. Und ich bin sehr froh, dass er das jetzt macht und jetzt geht es auch gerade durch die Decke direkt mit dem zweiten Song.
Ja.
Völlig logisch eigentlich auch, aber manchmal braucht man da länger für und ich habe da auf jeden Fall super lang für gebraucht, aber ich glaube, da gibt es ja auch so eine Mischung, also wann ist ein Rap-Song, weil Max Herre sagt immer, es gibt, das ist für ihn die Einteilung, aber es macht irgendwie Sinn für mich, Tracks und Songs, also so, wann haue ich einfach einen Rap auf einen Loop, was nicht irgendwie schlechter ist, aber irgendwie was anderes einfach, es kann halt auch mega geil sein, Action Bronson macht das fast hauptberuflich so, und wann versuche ich da was anderes? Und zum Beispiel sowas wie Alles zieht vorbei ist ja so eine Mischung. Also da habe ich dann mehrere Produzenten zusammengeholt und eine Vision gehabt und gesagt, das muss ein Refrain haben, der auch irgendwie reingeht und das muss berühren. Und dann gibt es halt Songs, wo ich sage, jetzt auch als hartes Beispiel und irgendwie alle 11 Minuten fick ich deine Mutter.
Ja.
Das muss dann halt auch vielleicht manchmal sein. So. Und dann halt sehr unterschiedliche Sachen. So.
Ja, das, absolut.
Ja.
Das auch ein, alle 11 Minuten ist auch ein Killer-Track. Ich hab mich so gefreut, als ich ihn gehört habe und herzlich gelacht, weil diese Hook-Zeile sehr überraschend am Anfang kommt.
Ja.
Aber ja, also klar, also bei dir muss das natürlich alles nebeneinander stattfinden. Ich glaube, es wäre jetzt Kappes, wenn morgen das Fettoni-Akustik-Album rauskommt und du uns das Innerste deiner Seele präsentierst an der Gitarre. Das wäre wahrscheinlich Quatsch.
Das wäre wahrscheinlich Quatsch, ja. Das ist ich besinne mich dann doch immer wieder darauf zurück, was das ist, was ich eigentlich kann. Und dann gibt es aber halt Sachen, die ich irgendwie auch will, so. Und ja, das bleibt ein irgendwie, ein, ja, ich bleib da irgendwie auch zerrissen. Also es ist so, ich habe oft immer so die letzten Jahre drüber nachgedacht, weil mir das auch von außen oft so zugetragen wurde, gerade aus so Musikindustriekreisen und so, ja, dass man doch ja für eine, wenn man für eine Sache steht, ne, dann ist es leichter und so. Und ich stehe halt nicht für eine Sache.
Ja, das verstehe ich total.
Mach halt Romcom mit Mine und mach dann alle 11 Minuten. Mir fällt es ja selber dann nicht schwer, das auszusprechen. Ne? Ja. Vor dir jetzt, oder ich hoffe sogar meine Mutter hat das nicht gehört, den Song, aber das ist halt so
ja, höchstwahrscheinlich
die Diskrepanz, jetzt. Vielleicht hast du wahrscheinlich jetzt gehört, ja. Alle 11 Minuten fick ich deine Mutter mit Edgar Wasser und es hat natürlich miteinander nicht so viel zu tun. Ne? Also es gibt dann so, ein Bushido hat diese Diskrepanz nicht in seiner Diskografie. Ja,
der ist dann, ja aber er hat, einerseits hatte irgendwie von der Skyline von, zum Bordstein und andererseits hatte in der Postfiliale Wilmersdorfer Straße wird man ganz schlecht bedient.
Ja, ja klar, also, er ist im Privaten irgendwie Spießbürger geworden, aber er hat sein Ding durchgezogen als Künstler und seine, also die Leute nie überfordert.
Ja, aber das, ich weiß nicht, ob das die Leute überfordert. Ich glaube, also das ist auch wieder so eine Parallele, also ich kann ja jetzt von mir sprechen, aber ich bin jemand, der, ich habe auch mal eine Zeit lang gedacht, ich stehe eigentlich für nichts, weil ich andauernd neue Sachen mache und andauernd andere Sachen mache. Und bis ich irgendwann gedacht habe so, aber eigentlich ist das ja voll geil, dass ich diesen ganzen Scheiß ausprobieren kann, weil ich einfach Bock drauf habe.
Ja, du stehst das für dich.
Ja,
also du bist ja die Marke, deswegen heißt dein Podcast ja auch wie du, also du bist ja du.
Ja.
Und ja, weiß, das ist aber das.
Ist ja bei dir genauso.
Also genau, es ist, glaube ich, bei mir ähnlich. Und deswegen werde ich auch Schauspiel machen. Und deswegen tauche ich wahrscheinlich die nächste, also das nächste Jahr, wenn das irgendwann ausgestrahlt wird, dieses Jahr auch noch in trashigen Vorabendsachen auf. Wo man auch hätte sagen können, ich mache das nicht. Ich bin als Musiker viel zu weit, um jetzt bei Wapo Bodensee mitzuspielen. Ja. Aber dann dachte ich mir halt so. Die Anfrage ist so geil, ich mach's einfach, weißt du? So.
Ja, absolut. So gehe ich an so Sachen auch mal rein.
Genau, einfach dann so von Fall zu Fall. Ich bewundere auch Leute, die so sagen, nee, und ich sag jetzt alles ab und ich hab die eine große Vision, ich stehe nur für die eine Sache, aber das, der Zug ist abgefahren und das kann ich auch gar nicht, weil ich viel zu viel Bock habe, so alles zu machen.
Vielleicht müssen wir einfach zusammen eine Punkrock-Band gründen.
Genau, sowas.
Ja. Zwei mittelmäßige Gitarristen können wir die
ja
nennen.
Ja.
Dann ergänzt sich auch unser Gitarrenspiel irgendwie. Ja. Dann holen wir noch einen super Bassisten dazu.
Und dann der zack, fertig. Vielleicht noch einen Drummer, aber.
Ja, absolut. Ja, also ich fand's echt ganz toll, hier mit dir zu sitzen und sich einen hinter die Binde zu kippen und über all diese Dinge zu reden.
Positiv überrascht davon, dass du das bisher noch nicht beendet hast. Ich dachte immer, jetzt irgendwann haut der rein, irgendwann ist vorbei. Aber
was mich noch interessieren würde, ist, ich finde, du bist so die letzte Generation, also jetzt altersmäßig, von Künstlern, die noch an Alben denken. Andorra ist ja extrem als Album gedacht.
Ja, ja, ja.
Und alles, was jetzt nach dir kommt, altersmäßig sozusagen, denkt ja nur noch in Songs.
Ja.
Das ist ja wirklich nur noch Spotify Songveröffentlichung. Ja. Und da wird diese Idee von Liedern, die eine zusammenhängende Geschichte erzählen, überhaupt nicht mehr verfolgt.
Ja.
Ist das traurig oder finde ich das traurig, weil wir alt sind?
Es ist natürlich auch wieder ein Podiumsdiskussionsthema. Ne? Ja. Also das ist jetzt als letztes Thema krass. Naja, tatsächlich auch was, wo ich viel drüber nachdenke. Generell dieses, bin ich ein alter Kulturpessimist oder ist das einfach scheiße? Ne? Also generell als Frage für Entwicklungen.
Ist ja auch so ein bisschen bei Clint Eastwood zum Beispiel.
Genau, das Thema ist so das Thema, da geht es dann nicht um das Thema Streaming, aber um das Thema, wie klingt das eigentlich gerade alles?
Ja.
Habe ich mir wirklich den Kopf drüber zerbrochen und ich muss sagen, nur für mich subjektiv, ohne zu sagen, das ist so und ihr müsst das auch so machen, ihr 20-Jährigen, weil das ist, glaube ich, Quatsch.
Ja.
Ich habe schon gemerkt, ich finde das eine traurige Entwicklung. Das hat aber ganz viel generell mit der Digitalisierung zu tun, die wir einfach ja gerade Leute in unserer Generation, jüngere Leute, für die ist das ja alles nochmal selbstverständlicher. Wir sind ja so ein komisches, du in den 70ern, ich in den 80ern geboren, so ein komisches Zwischending, ne? Also ohne Handy aufgewachsen, aber ziemlich schnell dann doch eins gehabt und so. Und so.
Ja, wir sind ja die einzige Generation, die den Technikwandel miterlebt
hat. Genau, die den Wandel miterlebt
hat. Alle davor war es jetzt irgendwie so, kam es jetzt wie ein Unfall rein sozusagen, können da jetzt nicht mehr mit umgehen. Alle, die nach uns sind, für die ist das immer da.
Genau, gewesen. Die davor mussten wir es erklären
und
die danach sind so die Natives. Wir sind keine Natives, wir sind die Zwischengeneration. Ich habe gemerkt, nur für mich auch subjektiv als Musikhörer. Ja? Ich habe natürlich Spotify, was auch irgendwie eine Ironie ist oder zynisch ist, weil Spotify von all den Anbietern, wir haben alle Spotify offensichtlich, aber von all den Anbietern mit am schlechtesten bezahlt und ich selber Künstler bin und mich darüber aufrege. Aber natürlich habe ich Spotify nicht Deezer und nicht Tidal. Ja. Denk immer über einen Wechsel nach, vielleicht mache ich es irgendwann. Aber das ist natürlich ein großes anderes Thema, Streaming und die Bezahlung, das ist alles nicht so geil. Da
können wir nochmal 8 Stunden überreden.
Genau, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen. Das ist nicht geil, ist keine gute Entwicklung. Es gibt natürlich Gewinner, aber es gibt auch viele Verlierer. Ja. Noch ein Schlückchen. Ah, dankeschön. Das andere Thema ist wirklich Alben und Musik, also generell Musik, ob jetzt Alben oder Songs. Ich habe einfach gemerkt, ich bin selber in dieser Bubble, ich bin auf Twitter, wie du weißt, wir sind ja beide und folgen uns und so. Ich bin in so einer Release-Friday-Musik-Bubble. Ne? Ja. Leute, die alle irgendwie beruflich oder leidenschaftlich zumindest mit Musik zu tun haben, was ja auch schön ist. Und es hat sich aber verlagert auf dieses Freitag, was kommt alles raus? Ah, wir müssen alles checken. So, ja? Und ich habe einfach schon vor längerer Zeit gemerkt, ich bin super überfordert.
Ja.
Und ich kann das nicht mehr, ich höre das nicht wie Musik. Ich höre einfach meinen Release-Radar nicht, wie ich gelernt habe, als musikliebender Mensch Musik zu hören.
Ja.
Sondern ich höre das gestresst und skippend und ungeduldig.
Wirklich?
Ja, also ich, an meinem Telefon höre ich das ungeduldig.
Ja.
Ich kann mich da gar nicht so richtig drauf einlassen. Und ich habe wieder angefangen, du hast ja auch, hast mir vorhin gezeigt, eine große Plattensammlung.
Ja.
Ich habe auch eine relativ große Plattensammlung. Und ich habe dann doch so das letzte Jahr, vorletztes Jahr, irgendwie dann doch nicht mehr so viele Platten gekauft. Irgendwie hat es dann doch aufgehört. Und ich habe jetzt wieder angefangen, ganz bewusst zu sagen, wenn ich wirklich was gut und interessant finde, ich kaufe mir das.
Ja.
Und ich habe auch so, das ist jetzt generell so eine Technik-Digitalisierungskritische Haltung vielleicht, aber ich habe so Stunden am Tag, wo ich sage, ich mache das Handy aus und ich kriege jetzt eine Platte auf. Und ich habe so mit meiner Freundin zu Hause das Ritual, dass wir sagen, wir kaufen jetzt Platten wieder und wir kaufen Platten, die wir wirklich mögen und wir zeigen uns dann gegenseitig Musik. Vielleicht arbeiten wir zwischendurch sogar. Manchmal ist es so, hör dir mal den Song an. Ich will, dass du den hörst.
Ja.
Ja? Und ich habe schon das Gefühl, dass es heutzutage, dass man nicht mehr so Musik hört. Vielleicht ist es auch so ein Altersding. Das kann halt immer sein. So.
Ja,
vielleicht hört halt ein 17-Jähriger mit Spotify genauso intensiv Musik wie ich damals mit 17 und es ist einfach nur so ein Altersding.
Ja.
Aber ich habe für mich ganz subjektiv rausgefunden, dass wenn ich eine Schallplatte auspacke, drauflege, die Nadel drauflege und die durchhöre, es ist einfach ein völlig anderes Erlebnis ist, als wenn ich ein Album bei Spotify durchstreame und wenn ich was vielleicht in dem Moment gerade nicht so cool finde, einfach schämer skippe.
Ja.
Weil das kann ich ja gar nicht. Die läuft dann halt.
Ja.
Da bin ich auch zu faul aufzustehen.
Ja.
So ist es halt einfach so. Und weiß jetzt gar nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe, aber ich bin mir selber noch nicht sicher, ob es wirklich eine schlechte Entwicklung ist, aber ich tendiere im Moment dazu zu sagen, ich kann nicht mehr so mitmachen. Also bei diesem ADHS-Wahnsinn, da kommt ja auch noch die Pandemie dazu, muss man ja auch sagen. Ne?
Ja.
Also wir Musiker sind alle nicht auf Tour, wir sind alle zu Hause und es kommt de facto viel mehr raus. Es kommt so unglaublich viel raus. Ne? Gerade in Deutschland jetzt auch die Initiative Musik fördert noch, ne, also kennst du wahrscheinlich den Begriff, die fördern viel mehr als sonst. Die fördern gefühlt alles und es kommen dieses Jahr noch hunderte Alben raus, die auch eine Deadline haben von der Initiative. Also die müssen bis zu einem gewissen Datum fertig sein, rauskommen, sonst können die nicht gefördert werden. Das heißt, die kommen raus und die Musiker haben auch die Zeit. Das heißt, es kommt so viel Musik raus wie noch nie zuvor. Und jeden Freitag sind alle so Release-Radar, Release-Radar. Und ich finde, dass man ganz, ganz selten 3 Wochen später sagt, ah, ich höre jetzt nochmal was von vor 3 Wochen.
Ja.
So, weil ich höre jetzt das von heute.
Ja.
Und was ist denn das für ein Musikkonsum? Also ich kann das nicht mehr so genießen.
Ich mache das immer, ich dusche immer zum Release-Radar. Der ist ja immer auf die eigenen Hörgewohnheiten zugeschnitten sozusagen.
Ja.
Und ich höre den immer beim Duschen, dusche dann auch immer einen Tacken länger, aber höre mich so immer mindestens durch die ersten 3, 4 Songs. Und da ist ganz oft was dabei, was ich dann auch sofort als Favorit like und was dann in meiner Lieblingslieder-Playlist landet, was ich dann echt super oft höre. So, also
dann ist es, dann
entscheide mich ganz schnell dafür,
Quatsch ein Lied und zu du mögen. Bist ein positives Beispiel.
Na.
Wobei ich schon auch viel dann so, also es hat ja auch total viele Vorteile, gerade dieser Algorithmus, wie viele Songs der mir präsentiert hat, die ich nie entdeckt hätte, die nur auf meinem Musikgeschmack basieren und man muss dann halt auch sagen, okay, stimmt, du hast recht, Algorithmus, ich liebe diesen Song. Ja. So, ja. Also ich sehe schon auch die positiven Seiten, aber ich merke schon, wie es so eine Gehetztheit gibt, hinterher zu kommen, immer den neuesten Scheiß zu kennen. Das war ja früher gar kein Thema so. Also,
ja, ich habe mich zuletzt so erschrocken. Ich habe einen auf Twitter gesehen, der zum Release Friday immer alle Rap-Releases der Woche listet.
Ja, klar. Mit den Monden, die Bewertungen.
Ja, und das sind ja einfach drei Seiten. Also,
ja.
Es kommen ja so viele Songs einfach, ja, genau. So viele Rap-Songs irgendwie täglich raus.
Eine gute Freundin von mir arbeitet für Deezer und macht da Deutschrap-Listen und so. Und die hat gesagt, sie kriegt jede Woche 100 Deutschrap-Songs, 100 als relevant eingestufte Deutschrap-Songs gepitcht von Labels oder Promo-Agenturen. Das heißt, 100 Songs im Schnitt die Woche haben eine Promo-Agentur oder ein professionelles Label, was das Leuten vorschlägt und sagt, hör dir das mal an.
Ja.
Das kannst du ja gar nicht. Und das sind nur die, die als relevant eingestuft werden, die eine Struktur haben.
Ja.
Also wo soll das denn? Ich meine, einerseits ist das, man kann das auch positiv sehen. Das ist
die Demokratisierung des Rap.
Genau. Ja. Nein, das ist die Demokratisierung von allem. Also das Internet, die Digitalisierung ist die Demokratisierung von Musik.
Ja,
Rap ist noch leichter zu machen als andere Musik. Klar, du musst kein Instrument lernen, aber du kannst halt einfach jede Musik auf GarageBand erzeugen und zu Hause einsingen und mit Autotune gerade rücken und einfach raushauen. Und das soll jetzt auch gar nicht negativ klingen. Das ist eigentlich was Schönes. Es gibt keine Elite mehr.
Ja.
Das ist in allen Punkten so. Nur die Frage ist, wie gehen wir als Individuen damit um? So, ne? Also so, man kann halt nicht alles mitkriegen. Dieser Anspruch so, ja, aber ich muss und da sind wir diese Zwischengeneration. Also vor 10, 12, 13 Jahren war das so, da gab es so Internetseiten. Eine war zum Beispiel meinrap.de, gibt es seit Jahren nicht mehr.
Na.
Da ist man draufgegangen und da hat man, Wenzel wird es noch kennen, ja, da ist man draufgegangen und da wusste man dann so alles, was in der Woche passiert ist und man konnte alle Deutschrap-Songs, die relevant waren und irgendwie gut waren und alle Videos vor allem, es gab nicht so viele Videos noch vor 10 Jahren so, oder so in den Nullerjahren vor allem, konnte alles so angucken. Und es war so, ich kenne jeden Mensch, der in Deutschland rappt, auf einem ansatzweise professionellen Level, kann ich den nennen. So.
Ja.
Davon sind wir ja Lichtjahre entfernt. Ja, also jetzt so ein Jahrzehnt später und es ist so, okay, ich habe gar keinen Überblick mehr und dieser Anspruch ist auch falsch. Also man kann nur sagen, okay, was random mich trifft, das, was ich dann gut finde, das kann ich gut finden, aber ich kann nicht verrückt werden auf dem Weg irgendwie alles zu finden, weißt du, was ich meine?
Aber das ist ja auch so weird mit so Rap-Medien, die ja durchaus immer noch eine Gatekeeper-Funktion haben.
Ja.
Und wenn man sich dann so die zwei, drei großen Rap-Seiten im Netz anguckt, dann ist ja vieles davon so, also ich gucke das manchmal so aus persönlichem Amüsement an, aber es gibt gar keine. Also die Schnittmenge zu Gala und Bunte ist so groß in der Berichterstattung.
Ja, ja,
also jetzt nicht die Leute, aber,
nee,
also aber die Art, wie über Rap berichtet wird, da ist ja nur
darum
noch,
der
hat Beef mit dem und
darum
alles nur
geht's.
So gossipy und so.
Ich glaube auch, dass diese Rap-Medien nur dadurch überleben können. Wenn sie eine Gatekeeper-Funktion haben wollen, dann nur, wenn sie das machen. So. Also Rap-Medien, die irgendwie jetzt nur noch über Musik schreiben und über das neue Fettoni-Album. Ja klar, aber ist ja wirklich so. Also Print sowieso, aber generell, also wenn du jetzt sagst, Rap.de ist deswegen untergegangen, weil Rap.de gesagt hat, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen über Inhalt reden.
Ja.
Das ist halt so.
Der Zug ist abgefahren.
Ding. Ja. Ich glaube tatsächlich schon ein bisschen.
Ich finde es so interessant. Ich habe mal eine Zeit lang, bin ich so eingetaucht in diese Rap-Sache und hab mir dieses ganze VBT-Gedöns online angeguckt. Mhm. Also die Zeit, als so Weekend daraus dann so.
Ja, das war, glaube ich, die einzig gute Zeit.
Da ist er dann auch so zu Chimper Raider so entdeckt worden und so, als er da irgendwie so im Finale war. Und das fand ich echt mega interessant, weil ich ihn super geil fand.
Ja.
Und dann war ja, glaube ich, so, das war dann auch so die Zeit ungefähr, als seine Gegner so Spongeboss waren und so.
Ja.
Wo ich so, okay.
Das wusste ich gar nicht, dass die mal gebattelt haben.
Finde ich irgendwie, ja, weiß nicht, ob die gebattelt haben, aber er war irgendwie.
Okay. So kurz, die Liga meinst
du? Naja, genau, war, glaube ich, so kurz danach oder so, wo ich dann auch sofort wieder ausgeschrieben habe, okay, das checke ich gar nicht. Was what's so fuss about sozusagen.
Ja.
Aber Weekend weiß ich, fand ich noch richtig geil. Und habe gedacht, der ist brillant, wie der schreibt.
Werde ich auch nie vergessen. Edgar Wasser kam damals zu mir und ich war schon damals so, ich hatte das nicht auf dem Schirm. Ich war damals schon so der aus einer anderen Szene kommende Dude so, und Edgar ist fünf, sechs Jahre jünger als ich und kam so und meinte, ey, Frau Bitte, ich so, ja, ich kenne das, aber ist das nicht alles scheiße? Und er so, nee, ich zeig dir mal, hier. Da hat mir Weekend gezeigt.
Ja.
Und ein paar Jahre später, also haben die ja angefangen, ein paar Songs zu machen, ja, und wir kennen es mittlerweile seit Jahren auch alle und so. Und das, ja, wie er der mir Weekend gezeigt hat und wie lustig das war, weil irgendwelche Typen haben einen Song gegen ihn gemacht, die halt so in ihrem Wohnzimmer saßen und so geile Dullis waren, drei so Typen auf der Couch und im Hintergrund nur Deutschland fahren. Ja, kannst du dich erinnern? Ja. Und Weekend ist eingestiegen mit der Zeile, das habe ich nie vergessen. Wenn ich raten müsste, was du und deine Freunde machen, dann würde ich sagen, die Jungs, die sammeln Deutschlandflaggen. Und das fand ich so lustig. Und dann hat er so gesagt, hey, der Typ rechts von dir, alles cool bei dem? Geht's ihm gut? Muss ich einen Arzt rufen? Und dann hat man das andere Video nochmal geguckt und das war so, der Typ rechts hat die ganze Zeit so einen auf extra behindert gespielt, also ja, so retarded, so Und Weekend hat halt kommentiert, so alles cool bei dem, also ja, muss man sich Sorgen machen, soll ich jemand anrufen, so. Ja. Und das war halt neu, das ja, war halt so, und da hat man gemerkt, ah, der Typ kann schreiben, ist cool. So.
Das war interessant, aber da habe ich tatsächlich, dass dieses Phänomen, was du sagst, das war ja auch noch zu einem Zeitpunkt, wo man noch so das Gefühl hat, man kann noch so einen Überblick bewahren, ja, über die deutsche Rap-Szene.
Da hat es angefangen, so, dass man so dachte, wow, es gibt voll viel Rapper, VGT, ja, da gibt es 16 Rapper, ja, so, ja. Es ist halt.
Wann soll ich das denn alles gucken?
Ja, genau. Nein, wirklich. Ja, wirklich. Absolut. Aus heutiger Sicht lächerlich, aber ich dachte damals schon so, wow, also da muss ich mich durchskippen. Der ist ja, weg damit, so, ja.
Na.
Und jetzt ist es halt, also ich habe den Anspruch schon längst nicht mehr, ist auch völlig okay, aber jetzt ist es so, wenn ich dann so sehe, irgendwie bei. Wenn ich dann selber mal einen Song rausbringe, es gibt, glaube ich, so 16 Bars oder eine dieser Medien macht dann immer so Stories jeden Freitag so mit den neuesten Sachen. Und wenn ich dann selber mal einen Song rausbringe, bin ich da natürlich drin. Ja. Und dann skippe ich mich so durch. Und dann denke ich so, krass, noch nie gehört, krass, noch nie gehört, krass, noch nie gehört, krass, noch nie gehört. Es ist natürlich auch alles, das finde ich, kann man, also da ging es bei Clint Eastwood in dem Song so viel drum, dass ich selber nicht wusste, kann man das sagen, ist das überhaupt so oder bilde ich mir das nur ein, weil ich alt bin, aber das kann man mittlerweile auch einfach sagen, dass es klingt halt vieles einfach gleich, es wird sich viel kopiert, es geht, also viel ist halt, also der Antrieb, Musik zu machen, ist halt ein wie sagt man, monetärer, so.
Ja.
Also es geht halt darum, wie kann ich damit Geld verdienen? Und das ist nicht mal unbedingt, finde ich, so verwerflich, wenn man guckt, wie teilweise die Leute herkommen, aus was für Verhältnissen und so, aber es ist, interessiert mich dann halt nicht so sehr, ne? Es ist halt...
Ja, aber ich glaube, wir sind da auch kein Maßstab mehr. Wir sind da gar kein Urteil mehr drüber.
Es ist halt, wie es ist, aber ich kann mir halt keinen sogenannten Deutschrap anhören. Jetzt wird es immer hängengebliebener, immer boomermäßiger, aber ich muss sagen, wie ich das empfinde, es gibt ganz viel Mucke und das ist eine Selbstverständlichkeit bei so Anfang 20-Jährigen. Das ist für mich vor allem inhaltlich, aber auch musikalisch, es ist einfach Schlager.
Ja.
Es ist einfach, es geht nur mit, ich liebe dich so sehr und mein Herz ist gebrochen, denn du bist gegangen. Und guck mal, ich komme einfach, ich bin sozialisiert mit Rap, da war das so, es gibt Rap eigentlich deswegen, damit man ein Gegenmodell hat, gegen dieses komische deutsche Gedöns von Schlager und eklige, fake, so, weißt du, was man nicht glauben kann, so dieses unauthentische Zeug. Und das ist halt jetzt, nennt man das teilweise Deutschrap. Ne? Also ich will auch nicht alles über einen Kamm scheren, teilweise ist es natürlich irgendwie innovativ, irgendwie auch geil. Die Grenzen verwischen auch. Dann gibt es so einen Apache, der irgendwie alles
Roller
bricht.
Ist total geil.
Genau, der dann irgendwie so Inline-Skates im Video hat und so völlig abgefahren ist und der dann trotzdem so Mucke macht und man denkt so, ey, ich kann jetzt, weiß es gar nicht. Der passt dann in keine Schublade. Das ist dann einfach zu geil dafür, ja. Aber ganz viele Sachen sind halt, die wollen dann so sein und sind halt super platt und die sind halt nicht für mich. Und das ist auch okay. Das Einzige, was mich halt lange irritiert hat, was ich mittlerweile auch aber gecheckt habe und akzeptiere, das nennt man halt Deutschrap, aber das hat halt nichts mit dem zu tun, was ich mache oder mag. So.
Ja, also, aber es hat dann so eine Pseudo-Deepness, die so, das ist halt Schlager.
Es ist halt Schlager, ja. Es ist halt Schlager oder es ist halt so Hardcore-asozialer Straßenrap.
Na.
Von Jizzes oder so. Ja, Leuten, die so sein wollen, wie der. Also so Leute, die dann halt irgendwie dann auch so sagen, ich schlage in echt auch Frauen und es ist mir scheißegal. Und da bin ich dann halt auch so, ja gut. Also Leute,
ja, da fehlt mir dann auch der Bruch.
Ja, muss ich raus.
Naja, absolut. Das ist, ich verstehe schon, dass Kids das mega faszinierend finden. Das ist ja auch ganz aufregend, wenn du 15
klar,
bist.
Klar, so, wenn das geht gegen alles, was deine Eltern dir erzählen. Das muss ja cool sein, aber ich bin halt nicht 15.
Ich
bin älter.
Ich glaube, wenn ich bei dir entdeckt habe, ich glaube, der hat sogar für dich Support gespielt, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Und dann hast du den gefeatured auf Twitter oder so. Ist irre.
Ja.
Voll geil. U8, mega.
Das ist ein krasser Künstler zum
Beispiel. Guter
Song. Das ist ein richtig guter Künstler.
Ja.
Und das ist halt dann so, dass Und das war eigentlich auch schon immer so. Es gab eigentlich nur eine Kurzzeit in meinem Leben, wo Sachen super big waren, die ich auch geil fand. Das, was ich vorhin schon meinte, das sind die Leute, die ich immer so krass respektiere, weißt du? So ein Grönemeyer zum Beispiel. Ja. Auch nicht alles, aber da gibt es dann so Lieder, wo ich fast heulen muss und dann aber jede deutsche Hausfrau heulen muss. Ja. Wo ich so denke, hä, aber normalerweise höre ich doch Irre und den checkt ihr alle nicht. Ja. Was auch überhaupt nichts ist, worauf ich mir einen runterhole. Ne? Also ich würde mich unglaublich freuen, wenn alle Irre feiern würden, wenn Irre ein Star wäre in Deutschland. Das wäre krass so, aber das ist halt nicht so.
Ja, das ist bei Grönemeyer und so. Was ich so interessant finde, ich habe ja auch Songs geschrieben und schreibe jetzt aus Spaß immer noch Songs und so ab und zu, aber was ich so interessant finde, was ich beim Songwriting, beim Textschreiben so interessant finde, ist, eine Sprache zu finden, die super speziell ist, aber trotzdem jeder versteht. Ja. Das finde ich so faszinierend. Ja. Das hat Grönemeyer zu großen Teilen, finde ich, weil der manchmal auch sehr poetisch ist und sehr verklausuliert und so. Und trotzdem checkt jeder sofort das Gefühl, das der meint, weil das so universell ist.
Ja, voll.
Und das finde ich, das so ein Textwriting, finde ich, da kann ich immer nur staunen. Da bin ich echt immer ganz ehrfürchtig vor.
Ja, das ist krass. Weil es auch nicht so konkret manchmal ist, ne? Sondern eigentlich total metaphorisch, bildlich und trotzdem fühlen wir es alle.
Ja.
Und ich würde, was du vorhin meintest, dass ich irgendwie in irgendwelchen Interviews sagte, ich will keinen Hit oder so, ich würde den natürlich nehmen, aber meine Art zu denken, zu schreiben, hat bisher nicht den Nerv von allen getroffen, sondern von, und das meine ich wirklich völlig ernst, da bin ich überhaupt demütig und dankbar von genügend Leuten. Also, dass ich in Berlin im Huxleys vor 1500, 1600 Leuten spielen kann, das ist für mich überkrass. Es gab viele Jahre, wo mein größtes Ziel weit weniger waren, so, wo ich gedacht hatte, wenn ich nochmal vor 400 Leuten spiele. Ja. Und deswegen weiß ich das alles sehr zu schätzen, aber klar würde ich wollen, Peter Fox ist auch so ein Beispiel, der dann, da waren glaube ich auch viele Leute daran beteiligt und haben viele Leute dann geschliffen an diesem Meisterwerk-Album und dann hat er keinen Bock mehr drauf und nie wieder eins gemacht. Wovor ich auch krass Respekt habe. Ich finde jeden Satz genial, aber nicht nur ich, wie bei einem Irre. Ne? Wir zwei sagen so, voll geil, aber das kennt kein Schwein in der U8. Aber Peter Fox kennt jeder Mensch, ne, gefühlt. In Deutschland, jeder Penner in Berlin kennt Peter Fox und jeder liebt den so. Ja. Außer, das ist völlig, hat gar keinen Musikgeschmack. Ja. Und das finde ich halt krass, dass es so Leute gibt, Rio Reiser, weißt du, das sind wirklich nicht so viele Namen, wo ich sagen würde, ich finde die geil und alle finden die geil. Ja. Normalerweise finde ich was geil und oder umgekehrt, ja. Also, normalerweise sagt, also platte Beispiel, aber normalerweise sagt die Gesellschaft, Helene Fischer ist das Ding, Jizzes ist das Ding, die Leute, die halt wirklich big sind, ich denke so, nee, es ist nicht das Ding, Leute, ihr checkt's halt nicht. Also wie gesagt, ich habe damit mittlerweile längst meinen Frieden gemacht. Aber deswegen freue ich mich halt, wenn dann so Leute kommen, wo ich so denke, Mann, krass, alle lieben dich und ich auch. Wie geil ist das denn?
Ja, absolut. Eine Frage noch zum Schluss.
Ja.
Was ich sehr modern auch immer an deinen Songs, in deinem Rap finde, sind die Adlibs. Das ist etwas, was ich so aus dem 90er-Rap nicht kenne. Yeah. Und ich finde haben die mich so irritiert, weil ich finde, es gibt immer wieder so Stellen, also die Adlibs, um das ein bisschen zu erklären, das sind dann immer so so kleine Shouts im Hintergrund, so am Ende der Zeile oder so, wo jemand das irgendwie nochmal unterstreicht oder so.
Sheesh, yeah, genau. All diese Sachen.
Real Talk, irgendwie sowas oder so. Und ich finde, es gibt ganz viele Stellen, oder nicht ganz viele, aber es gibt immer wieder Stellen, wo ich so drüber stolper, wo die Adlibs dazu genutzt werden, um den Gag zu erklären.
Scheiße, das klingt gar nicht geil. Ich nehme mal Karamellpopcorn.
Also, hast du Angst, dass jemand einen Gag nicht versteht und machst dann deswegen Adlibs, wo das dann noch schnell für die letzte Reihe sozusagen ist? Ja, auch so spielt man ja auch im Theater. Man spielt immer für die letzte Reihe. Ist das vielleicht kommt sogar aus deiner Theater-Ausbildung? Du machst Rap für die letzte Reihe.
Das klingt tatsächlich wirklich das erste Mal, dass du heute Abend was sagst, wo ich denke, das klingt komplett schrecklich.
Geiler Albumtitel: Rap für die letzte Reihe.
Dann muss ich nochmal hier ein Karamellpopcorn.
Hau rein.
Boah.
Ist das wie bewusst? Weiß ich gar nicht. Ist es eigentlich nur, deswegen, es kann ja auch durchaus was, ich versuche einfach nur zu verstehen. Es kann ja auch etwas sein, was im Produktionsprozess einfach so passiert. Du schreibst eine Zeile, du rappst sie ein und dann gehst du oder mit wem auch gerade du den Song zusammen machst, geht dann nochmal in die Boos und
haut Adlibs drüber.
Spontan, genau so. Wie sie einem irgendwie einfallen.
Ich mach's meistens so und dann sortiert man nochmal aus. Es gibt tatsächlich Leute, die schreiben Adlibs, das finde ich irgendwie geil, aber ich mach's eigentlich nie so. Aber es kann sein, dass das ein unterbewusstes Ding ist, dass ich dann doch will, dass es jeder versteht. Ich hatte eher oft den Eindruck, dass ich dachte, ich rette Songs durch Adlibs nochmal so ein bisschen in die Coolness zurück.
Ja.
Also so, es gibt dann zum Beispiel so Songs, es gibt diesen Song von mir, Semmelweis-Reflex, so, wo ich dann, was mal jemand als Wikipedia-Rap betitelt hat, was ich ganz schlimm fand, aber was ja irgendwie trifft, ne? Also so eine, so echte Geschichten. Ich hatte für mich einen Grund, warum ich das gemacht habe und so eine Übermessage, aber so eine wahre Geschichte so von diesem Arzt, so, der das Händewaschen erfunden hat und so. Und ich fand das damals schon so bildungsbürgermäßig, also so krass, so, nein, das ist meine Münchner Rap-Sozialisation, dass jeder checkt, ich bin, das kann nicht so krasser Gymnasiasten-Rap sein, ne? Ja. Also mit der Biografie, über die wir vorhin so geredet haben, nicht mal Abi, ich kann doch jetzt hier nicht so den härtesten Studenten-Rap machen, der je geschrieben wurde. Und deswegen, glaube ich, habe ich über den Song so richtig übertrieben die Adlibs gehauen. Also, dass ich dann immer das, was damals 2015 das gerade das Ding war, immer so sheesh, weißt du, solche Sachen halt so skirr, was gar nicht gepasst hat, weil ich rede über so einen Arzt, der so, weißt du, von selbst drauf kommt, dass Händewaschen klug wäre, damit die Leute nicht sterben. Aber das war mir selber irgendwie, das ist dann eher so der Zweifler, das ist mir selber so unangenehm. Ich muss das cool machen, das muss dann doch noch in die Subkultur. Reflektiere ich gerade übrigens auch zum ersten Mal. Also das ist dann doch vielleicht, ich will dann doch, dass dann eben, weiß nicht, die Leute, das ist Rappers. Dass es Rap ist. Ja. Also nee, ich habe das noch nie bewusst gemacht, dass es jeder checkt. Das ist ja eigentlich was ich sage, ich will den Hit, aber wenn ich dann an den, ich glaube, an den kleinen Stellschrauben, wenn ich die drehen kann, entscheide ich mich dann doch immer lieber dafür, in Anführungsstrichen jetzt cool zu sein, als dass es jeder checkt, weil dieses Gefühl, dass ich was mache, was jeder, also was so, wäre mir, glaube ich, zu unangenehm.
Ja, es ist auch nicht immer, aber mir ist es mal so in so ein paar Songs aufgefallen, dass du oder eben die Leute, mit denen du dann zusammen den Song gemacht hast, dann manchmal in den Adlibs einfach so den Gag erklärt haben, wo ich so gedacht habe.
Ich glaube,
so,
ich weiß schon, was du meinst. Ja. Aber ich glaube, es ist manchmal vielleicht sogar so ein, ich glaube, es ist eher so ein Meta-Ebenen. Ich erkläre jetzt den Gag und ich weiß und das auch, Gag, dass ich den Gag erkläre. Haha.
Ja,
so, Dexter macht es ganz oft. Vielleicht meinst du es nicht, Dexter macht es ganz oft und ich muss aber immer lachen.
Ich glaube, Juse halt, macht das auch.
Kann auch sein, ja. Aber weil es halt so dumm ist, weißt du?
Ja.
Also so, ich glaube, es gibt, ich weiß, ich krieg's auch nicht mehr zusammen jetzt in meinem Zustand, aber es gibt so ein Ding von Dexter, wo er dann zum Beispiel auch sagt, bla bla bla, wie so ein Stock zum Gehen. Und dann sagt er so in dem Adlib so, wie so ein Spazierstock.
Ja.
So, er müsste es nicht sagen, aber er sagt es. Und weil er es sagt, obwohl man es nicht sagen müsste, finde ich es doppelt lustig, weil es so dumm ist, weißt du?
Ja, verstehe.
So, das macht er ganz oft so. Das ist so
da freue mich sehr, dass du da, dass du mich da noch aufklären konntest, weil das ist etwas, was ich mich wirklich schon immer gefragt habe. Lieber Toni, vielen Dank, dass du heute da gewesen bist.
Ich habe jegliches Zeitgefühl. Es ist kein Corona, es ist Popcorn.
Ja, wir sitzen
schon. Kennst du das, wenn so Popcorn. wie lange reden wir? Sag mal,
seit zwei Wochen sitzen wir jetzt hier.
Ah ja.
Ja.
Das erklärt, warum ich aufs Klo muss. Jetzt weiß ich warum.
Wir haben den Cremant leer, wir haben den Rosé fast leer, den trinken wir jetzt auf jeden Fall auch noch aus. Ich danke dir sehr, dass du heute da warst.
Ich fand's Hammer,
wirklich. Ich fand's auch mega geil. Ich habe auch noch 27 andere Sachen am Zettel, also wir werden das auf jeden Fall irgendwann nochmal vertiefen müssen.
Ja.
Nochmal wiederholen müssen.
Ich habe das Gefühl, ich habe nur geredet. Also ich hatte Redeanteil von 80%.
Ich habe auch so viel, ja, aber...
Ja,
das ist ja ein bisschen der Gag bei einem Interview.
Ist es der Gag, ne? Ja. Ist es der Gag, ja, okay. Ich muss mich nicht schlecht fühlen.
Ich habe geredet. Ja, ich habe jetzt noch einen Adlib gemacht.
Ja, ich weiß. Ich habe geredet.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir trinken jetzt noch einen Schnaps.
Ja.
Und ihr, liebe ZuhörerInnen der Nils Bogelberg-Erfahrung, von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle. Vielen Dank an Wenzel, der heute der Producer war und uns hier mit Getränken versorgt hat.
Finde ich übrigens super, dass du das genderst. Habe ich vorhin gehört auf dem Hinweg und fand ich gut.
Na, vielen Dank.
Cheers.
Danke, Wenzel. Danke, Toni. Danke, liebe Zuhörer.
Danke, Wenzel.
Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bogelberg-Erfahrung. Stimmt, liebe ZuhörerInnen. Ja. Vielen Dank. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bogelberg-Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Und Prost vor allem.
Die Nils Bokeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg. Die Nils Bokeberg-Erfahrung.